Ich rufe auf gemeinsam die Tagesordnungspunkte 6 und 7. Es liegt Ihnen eine Vorlage des Magistrats vor. Zur Beratung des Tagesordnungspunktes wurden Ihnen übersandt. Die Ursprungsvorlage des Magistrats betrifft den Haushalt für das Jahr 2020 vom 23. September 2019. Die Vorlage betrifft die Behandlung der Ortsbeiräte, die Veränderungsliste 1, die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen vom 27. November 2019. Als Tischvorlage erhielten Sie heute die Veränderungsliste 2, die Auswirkungen der erarbeiteten Fassung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen vom 27. November beinhaltet. Änderungsanträge Nummer 86 bis 92 der Fraktionen, die heute auf Wunsch der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten nochmal beraten werden sollen, sowohl wie die normale Behandlung von Anträgen der Ortsbeiräte auf Wunsch der Fraktion Kassler Linke. Ich weise darauf hin, dass nach der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung die Rededauer für Etatreden für den ersten Redner bzw. die erste Rednerin jeder Fraktion sowie des Magistrats nicht beschränkt ist. Der Ältestenrat hat eine Redezeit von ca. 15 bis 20 Minuten empfohlen. Ich eröffne nun die Aussprache und bitte um Ihre Wortmeldung. Herr Hartig.
Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren. Vorweg meine erste Botschaft. Die Beiträge zum Straßenausbau für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel sind abgeschafft seit dem 1.9.2019. Ich kann mich gut daran erinnern, vor fast genau einem Jahr kam auf meinen Hinweis, dass die Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden sollen, immer die Frage der CDU in mehrfacher Zwischenrufaktion. Wann denn nun genau? Klar wussten wir das damals noch nicht, das muss ja rechtlich geprüft werden. Jetzt ist es sauber geprüft. Nein, wir haben nicht gebremst. Es ist sauber geprüft, jetzt haben wir das. Und jetzt wäre es auch an der Zeit, auch in Richtung der CDU, die ja immer wieder Anträge stellt, da doch noch was zu ändern, an der Stelle jetzt zu sagen, okay, wir haben es jetzt geschafft, es ist rechtssicher abgearbeitet. Das war jetzt so mein Eingangsstatement zu dieser Haushaltsdebatte. Meine Damen und Herren, heute steht zur Diskussion der Haushaltsentwurf der Stadt Kassel für das Jahr 2020. Der Plan, den Sie vorliegen haben, ist geprägt von sozialer Verantwortung, Verantwortung zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Verantwortung für Bildung und Teilhabe, Verantwortung für Kultur, Verantwortung für ökologische Stadtgestaltung, Verantwortung für Digitalisierung und natürlich, wichtig, Verantwortung auch für wirtschaftliche und finanzielle Stärkung der Stadt Kassel. Wir reden hier über Aufwendungen von 881 Millionen Euro, denen geplante Erträge von 923 Millionen Euro gegenüberstehen. Bin mal gespannt, wann wir die 1 Milliarde erreicht haben. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Also ich glaube, da sind wir nicht mal weit von weg. Wir sprechen hier in dem Zusammenhang jetzt von einem Überschuss, der geplant ist, von rund 49 Millionen Euro. Als wir den ersten Ansatz hörten, als der Oberbürgermeister den vorgestellt hat, den Haushalt, da waren wir noch bei 9 Millionen Euro. Und als wir im Laufe der Haushaltsberatung dann diese neue Zahl bekommen haben, fängt man natürlich erstmal an zu schlucken und sagt, was ist denn jetzt passiert, auf einmal 49 Millionen Euro. Dieses Ergebnis war, wie gesagt, bei der Einbringung des Haushaltsplanes 2020 durch den Oberbürgermeister Christian Geselle noch nicht absehbar. Im Wesentlichen ist dieser Überschuss zu einem durch die Neufestsetzung des KFA und zum anderen auch durch das vom SPD im Bund durchgesetzte Gute-Kita-Gesetz zu begründen. Wer nun aber glaubt, die Stadt Kassel müsste vor lauter Dankbarkeit vor der Landesregierung buckeln, und dem empfehle ich auch nochmal die HGO zu lesen. Da habe ich mich noch daran erinnert, dass Herr Getschmann mich da mal zitiert hat. Und ich habe gedacht, da müsst ihr noch mal reinschauen. Dort steht sinngemäß, dass die Kommunen ausreichend mit Finanzkraft auszustatten sind, um ihre Aufgaben zu erledigen. Zuständig dafür ist das Land. Nur mal als Anmerkung dazu, das Land ist dafür zuständig, dass die Kommunen finanziell vernünftig ausgestattet sind. Die Kommunen selber haben Einfluss natürlich auf bestimmte Dinge. Ich werde darauf noch eingehen, wo unsere Möglichkeiten liegen. Aber letztendlich ist das Land zuständig für die ausreichende Ausstattung mit Mitteln für die Kommunen. Und ich weiß nicht, wenn ich mich so richtig an die letzten Haushaltsdebatten erinnere, muss man immer wieder feststellen, dass da doch hin und wieder durchaus Kritik an den Finanzgebaren des Landes notwendig war. Außerdem muss man auch festhalten, das ist ganz wichtig für die weitere Ausführung, die Mittel des KFA in dieser Höhe sind einmalig. Sie sind erstmal nur für 2020 vorgesehen, einige Reste sind für 2021 vorgesehen, was danach kommt, ist völlig offen. All das, was wir jetzt vorhaben, auch diese Überschüsse, verdanken wir auch dem hartnäckigen Verhandeln unseres Oberbürgermeisters als Präsident des Hessischen Städtetages. Und deswegen haben wir auch ihm diese vielen Gelder zu verdanken, über die wir jetzt zu diskutieren und zu beschließen haben. Die Voraussetzungen für einen langfristig angelegten, nachhaltig auf solider Basis aufgestellten Haushalt und Planung sind also damit schon mal gegeben. Meine Damen und Herren, zu den guten Nachrichten gehört aber auch, dass vorneweg die Schuldenlast der Stadt Kassel ein weiteres Mal gesenkt wurde. Diese liegt allerdings immer noch bei 365 Millionen Euro, aber im Verhältnis dazu, wir waren schon mal fast beim Doppelten. Auch zukünftig, und das ist auch ganz wichtig, wird die Stadt ohne Aufnahme neuer Schulden auskommen. Und noch ein Satz, seit mehr als 3 Jahren hat die Stadt Kassel bereits keine Kassenkredite mehr aufgenommen. Das heißt, für laufende Ausgaben sind keine Kurzfristkredite mehr erforderlich, anders ausgedrückt. Es werden keine Überziehungskredite mehr gebraucht, um die laufenden Ausgaben für die Verwaltung und Investitionstätigkeiten zu finanzieren. Ich denke, das ist ein sehr guter Ansatz und das zum dritten Mal in Folge und so soll es auch bleiben. Daraus ergeben sich ja auch Möglichkeiten weiterer finanzieller Zuwendungen. Das Land macht davon das auch abhängig, dass wir dort weitere finanzielle Zuwendungen bekommen, wenn wir eben auf diese Kassenkredite verzichten. Das ist aus meiner Sicht wieder ein Lob an den Magistrat. Ein großer Erfolg der Haushaltsführung des Magistrates unter Leitung des Oberbürgermeisters Christian Geselle. Meine Damen und Herren, jetzt komme ich zu den wesentlichen Punkten. Wo hat die Stadt Kassel, wo haben Kommunen Eingriff auf die Möglichkeit, ihre Finanzen zu stabilisieren? Das eine ist, auf die Entwicklung von Gewerbe und Industrie hat die Kommune nur indirekt Einfluss. Dennoch kann man einiges dazu beitun, die erzielbaren Einnahmen aus Gewerbesteuer, die der Kommune, also der Stadt Kassel zustehen, eindeutig zustehen, ein wenig nachzuhelfen. Allerdings geht das nicht, wie es bei den Linken immer ist, dass wir nochmal die Hebesätze für Gewerbesteuer anheben, dass wir nochmal ein bisschen hier was machen. Das ist nicht, so kann man nicht Gewerbe fördern, in keiner Weise. Aber das ist ja jedes Jahr dasselbe. Die Linken beantragen die Anhebung der Gewerbesteuer. Wir müssen dann immer wieder man muss sich da wieder drüber unterhalten, aber wir denken, das ist auch in diesem Jahr wieder so. Meine Fraktion wird diesen Antrag auch in diesem Jahr ablehnen, auch wenn da drüber steht Stärkung der Kommunalfinanzen. Meine Damen und Herren, in Kassel gehen wir halt andere Wege, unter anderem eben auch durch beschleunigte Planungsverfahren und die schnelle Entwicklung des Gewerbegebietes Niederzweren. Dazu gehört auch die Übernahme von Anteilen der Gemeinde Calden an die Flughafen GmbH. Meine Fraktion unterstützt diese Maßnahmen. Wir sehen darin ein auf lange Sicht gut angelegtes Projekt, das die wirtschaftliche Stärke der Stadt Kassel und der gesamten Region zugutekommt. Den Antrag der Linken, diesen Anteil abzugeben, werden wir deshalb natürlich nicht unterstützen. Ein weiteres Highlight, meine Damen und Herren, in der Stadt Kassel auch für die wirtschaftliche Prosperation ist unsere Universität. Ein sehr großer Standortfaktor, eine große Zahl von Neugründungen von Unternehmen erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Science Park Kassel. Warum nun wiederum auf die Linke bezogen, sie im Rahmen kommunaler Handlungsfähigkeit auch diese Beteiligung abgeben will, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Denn mir ist das nicht klar geworden. Meine Fraktion wird auch diesen Antrag deshalb ablehnen. Wir haben als Koalition auch einen Antrag eingereicht. Darum geht es, um die Unterstützung von Gründerinnen. Wir haben dafür 50.000 Euro vorgesehen, damit wir ein Zentrum in Gang setzen, in dem mögliche Frauen, die Gründungen vorhaben, stärker unterstützt werden, um auch dieses Kapitel zu nutzen. Das nenne ich, meine Damen und Herren, aktive Unterstützung der Gewerbe, des Gewerbes in Kassel und der Ansiedlung in Kassel. Und damit werden wir Erfolg erzielen, und das hatten wir in der Vergangenheit genauso. Eine positive Entwicklung der Wirtschaft wirkt sich natürlich auch auf die Entwicklung der Arbeitsplätze in Kassel aus. Und damit komme ich zum zweiten Teil von Einnahmen, die die Stadt Kassel für sich verbuchen kann. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigtenzahl stieg im Jahr 2019 wie in den Vorjahren. Die Arbeitslosigkeit in Kassel liegt immer noch hoch, aber bei noch deutlich unter 7%. Eine niedrige Arbeitslosigkeit hat positive Auswirkungen auf den kommunalen Anteil an der Einkommensteuer. Im Gegensatz zur Entwicklung der Gewerbesteuer ist die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von geringer Volatilität. Daher gilt es, alles daran zu setzen, diese Einnahmequelle zu stützen und zu fördern. Dieses, meine Damen und Herren, berücksichtigt der vorliegende Haushaltsplan in vielfältiger Weise. Kommen noch mal zurück auf die zusätzlichen Zuweisungen und die Einmaligkeit dieser Mittelzuweisung. Diese Einmaligkeit der Mittelzuweisung hat es aber erforderlich gemacht, das Geld stärker in den investiven Teil der Ausgaben zu lenken. Daher ist es eine kluge Entscheidung des Magistrats gewesen, aus diesem Bereich vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für 2021 in das Jahr 2020 zu ziehen und diese vielen Projekte umzusetzen. Davon partizipieren im Besonderen Schulen und Kitas in der Stadt Kassel, deren zum Teil kleinteilige Sanierungsmaßnahmen erst zu späteren Zeiträumen geplant waren und nun aufgrund der verfügbaren Mittel nach vorne gezogen werden können. Allein für die Kitas sind zusätzliche 1,5 Millionen Euro für Sanierungen vorgesehen. Das ist, denke ich, eine Zahl, ebenso sind zusätzliche Mittel für das Thema Digitalisierung eingeplant, um hier auch noch schneller voranzukommen. Dazu kommen natürlich auch noch weitere Mittel des von der Bundesregierung beschlossenen Digitalpakt Schule, der ja nun endlich auch von den Landesregierungen akzeptiert wurde. Ich sage mal nur, Hessen hatte am Anfang ein Riesenproblem damit. Aber Gott sei Dank ist das jetzt durch und wir können auch davon partizipieren. Und insofern haben wir da auch Möglichkeiten, zusätzliche Gelder einzuwerben bzw. erhalten zusätzliche Gelder, damit wir an den Stellen für alles in der Stadt Kassel, sowohl für die Schulen, für die Bürgerhäuser, für alle Einrichtungen etwas tun können. Für den Bereich der Kultur haben sich dadurch auch einige zusätzliche Möglichkeiten ergeben. Man bedenke das, wir werden es diskutieren. Zu einem sind nun 7 Millionen Euro für das Dokumentarinstitut vorgesehen, und damit ist die Finanzierung dieses wichtigen, für uns wichtigen Institutes letztlich abgesichert. Und das auch unter Berücksichtigung der galoppierenden Baupreissteigerung. Das darf man nicht vergessen, weil heute kann man einen Plan machen und in einem Jahr ist er schon wieder obsolet, weil aufgrund der Baupreissteigerung die Finanzen schon wieder angehoben werden müssen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. 7 Millionen Euro sind jetzt möglich für das Dokumentarinstitut, allein durch diese zusätzlichen Mittel, die wir bekommen haben. Ich denke mal, das ist ein sehr guter Ansatz, dieses wichtige Institut hier jetzt zu installieren. Es profitiert davon auch das Palais Bellevue mit zusätzlichen 518.000 Euro und einer Plansumme von 1,7 Millionen Euro. Diese Mittel sind notwendig, um die Bausubstanz dieses schönen Gebäudes zu erhalten und die Nutzung auch weiterhin zu gewährleisten. Auch das Museum für Sepulkralkultur ist mit zusätzlich 50.000 Euro als Aufstockung der Komplementärmittel für die Sanierung dabei. Meine Damen und Herren, Kultur ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für eine Stadt wie Kassel. Viele meinen immer, naja, Kultur. Viele Unternehmen machen unter anderem ihre Ansiedlung von einer gut funktionierenden Kulturszene abhängig. Ebenso potenzielle Mitarbeiter dieser Unternehmen ist in der Regel auch eine gute Kulturlandschaft wichtig und häufig auch der Grund, um sich, erinnere ich an meine ersten Ausführungen zum Thema Einkommensteueranteil. Daher dürfen wir unser Augenmerk nicht nur auf die Dokumenta legen, sondern auch auf den gesamten Kulturbetrieb. Deshalb sind die 50.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie für ein Zentrum Kreativwirtschaft gut angelegtes Geld. Ebenso für eine Machbarkeitsstudie für das Zentrum für Kulturproduzenten. Vielfältige weitere Teilnehmer der Kulturszene in Kassel sind mit Zuschüssen bedacht worden. Für die SPD-Fraktion war es wichtig, das Technikmuseum zu fördern. Dafür hat sie 150.000 Euro für 3 Stellen beantragt. Diese Stellen sollen sicherstellen, dass das Technikmuseum zu einem Ort der Darstellung Kasseler Industriegeschichte und der Arbeit in Kassel wird. Der Grundstock ist mit der Sammlung bereits gelegt. Nun gilt es daraus, ein nachhaltiges Museumskonzept zu machen. Dafür hat sich die SPD-Fraktion eingesetzt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich auch der Kulturtourismus. Wir haben einen Antrag gestellt für 150.000 Euro für die Digitalisierung des Angebotes des Anteils der Kasseler Märchenstraße. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind Teil des Ganzen, wir reden über Digitalisierung. Nun müssen wir es auch machen und dafür haben wir uns entschieden, auch hier nochmal Geld bereitzustellen, in diesem Fall 150.000 Euro, um auch diesen Teil des Kulturbereichs mit abzudecken. Ich komme nun zu einem anderen Thema. Meine Damen und Herren, für die Stadt Kassel ist das ehrenamtliche Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Kapitel. Zuerst nenne ich da die Ortsbeiräte und Ortsvorsteher. Das sind Menschen, die Freizeit opfern für Tätigkeiten in den Stadtteilen, die sehr viel Arbeit machen. Einige von Ihnen sitzen hier, die zusätzlich zu dem, was sie hier in der Stavo machen, noch mit Bürgerinnen und Bürgern direkt vor Ort zusammenarbeiten. Und das ist Arbeit, politische Arbeit direkt vor Ort, die auch Kernarbeit ist, die viel damit zu tun hat, welches Vertrauen die Menschen dieser Stadt, die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt in die politischen Entscheidungsträger haben. Deshalb, weil es so ist, haben wir uns entschlossen, auch hier einen kleinen Beitrag zu leisten als mehr oder weniger als Dankeschön auch. Wir werden zukünftig ist ein Antrag eingestellt worden, der im Haushalt vorliegt, dass wir die Arbeit der Ortsbeiräte dadurch stärken, dass wir den Ortsvorstehern und auch den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung auch, aber den Ortsvorstehern in erster Linie einen höheren Ausgleich zu ihrer Tätigkeit zukommen lassen. Ich denke mal, das ist ganz wichtig und soll auch eine Botschaft sein in Richtung dieser Menschen, dass sie ihre Arbeit gut machen und weiterhin vernünftig ihrer Arbeit nachkommen können. Dafür ist das Geld da. In unserer Stadt engagieren sich darüber hinaus sehr viele Menschen ehrenamtlich. Sie tragen dazu bei, die Lebensqualität und das soziale Miteinander zu verbessern. Deshalb ist es ein Schwerpunkt im Sozialdezernat, bürgerschaftliches Engagement zu stärken, mit finanzieller Unterstützung, zum Beispiel an das Freiwilligenzentrum und mit Veranstaltungen wie Kassel sagt Danke. Dazu gehört auch das in 2020 startende Projekt Freiwilliges Soziales Schuljahr und soll damit Jugendlichen im Alter von 14 Jahren ansprechen. Auch hier geht es um erste Schritte in die Ehrenamtstätigkeit. Mit dem wöchentlichen Einsatz von 2 Stunden ein ganzes Jahr lang in Kindergärten, Seniorenheimen, Vereinen vor Ort, Nachbarschaftstreff oder auch im ökologischen Bereich tun Jugendliche nicht nur etwas Gutes für sich selbst und für andere. Sie erwerben jenseits der schulischen Bildung Kompetenzen, erleben wertvolle Erfahrungen und Selbstständigkeit, stärken die Persönlichkeit und erhalten Anregungen für berufliche Orientierung. Meine Damen und Herren, auch die Anzahl der älteren Menschen in Kassel steigt. 2030 wird nahezu jeder Vierte über 65 sein. Dem tragen wir Rechnung mit einer gut ausgebauten Infrastruktur an Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Da auch die Anzahl derjenigen steigt, die an Demenz erkranken, sind von der SPD-Fraktion im Haushalt zusätzlich 100.000 Euro beantragt, um pflegende Angehörige zu entlasten und in der Region Kassel ein Demenznetzwerk aufzubauen. Weitere Schwerpunkte im Bereich Soziales sind im Haushalt 2020 gesetzt durch die Förderung von Orten der Begegnung und Kommunikation. Es gibt in Kassel über 30 Stadtteiltreffs und Begegnungsorte in den Stadtteilen. Dafür stehen im Sozialetat 850.000 Euro zur Verfügung. Hier treffen sich Menschen aus dem Stadtteil, vor allem Ältere, um miteinander ins Gespräch zu kommen, zu essen, Bildungsangebote und Bewegungsangebote wahrzunehmen. Diese wichtigen und lebendigen Orte tragen zu mehr Lebensqualität bei Die Orte haben sich ganz unterschiedlich entwickelt und sind nicht mehr aus der Stadt wegzudenken und werden stetig weiterentwickelt, wie zum Beispiel aktuell das Stadtteilzentrum Wesertor. Für dieses Stadtteilzentrum Wesertor hat die SPD deshalb eine Mittelaufstockung zu den jetzt schon vorhandenen Zuschüssen um zusätzlich 30.000 Euro beantragt. Für eine soziale Stadt ist es wichtig, auch die Integration in Arbeit zu fördern. Mit innovativen Konzepten zur Integration von langzeitarbeitslosen Menschen gelingt es der kommunalen Arbeitsförderung immer wieder, zusätzliche Landesmittel zu akquirieren. Ein sehr kreativer Prozess. Das kann ich beurteilen, weil ich da so ein paar berufliche Erfahrungen aus meiner Vergangenheit habe. Und insofern bewundere ich die Mitarbeiter, wie sie das schaffen, mit so viel Kreativität dort auch Geld locker zu machen, was hier in Kassel gut und sinnvoll eingesetzt werden kann. In 2020 startet zum Beispiel das Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekt Sorgearbeit im Quartier, mit dem arbeitslose Menschen qualifiziert und im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen eine versicherungspflichtige Beschäftigung erhalten. In einem anderen Projekt werden Migrantinnen zu Fachkräften in der Pflege und zu Erzieherinnen ausgebildet. Hierbei erhalten Menschen Perspektiven in Berufen mit Zukunft und gleichzeitig wird dem Fachkräftemangel gerade in den sozialen Berufen entgegengewirkt. Meine Damen und Herren, noch ein Thema, auch im Bereich Soziale, trotzdem ÖPNV. Zu einem zeitgemäßen ÖPNV gehört eine bedarfsgerechte Infrastruktur. Aber es gehört auch dazu, dass Nutzer aufgrund geringer Einkommen nicht ausgeschlossen werden. Auf Antrag der SPD sollen dafür im nächsten Jahr Mittel zur Verfügung stehen, um Transferleistungsempfängerinnen ein Monatsticket für 30,50 Euro anbieten zu können. Das heißt, das entspricht dem 1-Euro-Ticket, was jetzt überall gang und gäbe ist. Und das wird dann eben auch ab nächstes Jahr praktisch das sogenannte Diakonie-Ticket so weit verbilligen, dass wir das auch hinbekommen. Ja. Zu den schon benannten Förderungen des Ehrenamtes gehört aber auch die Förderung des Vereinssports. Dies ist gleichzeitig Jugend-, Sozial-, Gesundheitspolitik. Hier hat sich die SPD-Fraktion dafür eingesetzt, bereits in 2020 zwei Kunstrasenplätze in Niederzwerne und Wolfsanger zu bauen. Darüber hinaus setzt sich die Fraktion dafür ein, dieses Sportprogramm auch 2021 weiterzuführen und dafür 800.000 Euro bereitzustellen. Traditionell spielt aber auch politische Bildung für die SPD-Fraktion eine große Rolle. In Zeiten eines erstarkenden Populismus, Rechtsradikalismus, Antisemitismus gehört es zu den Aufgaben der Kommunalpolitik, politische Bildung zu fördern. Deswegen unterstützen wir die politische Bildungsarbeit, indem wir zum Beispiel die Zuschüsse an die Co-Piloten erhöhen, damit diese ihre außerschulische Bildungsarbeit weiter ausbauen können. In diesem Kontext gehört auch unser Antrag für das Programm Jugend stärken im Quartier, für die wir weitere 100.000 Euro vorgesehen haben. Auch der Kasseler Jugendring soll durch zusätzliche Mittel in Höhe von 43.000 Euro unterstützt werden, um seine wichtige Arbeit fortzusetzen. Als wichtig erachten wir als Fraktion und in der Koalition auch den weiteren Ausbau des Kasseler Frauenhauses. Die von der SPD-Ministerin Franziska Giffey zugesagten Mittel zum Ausbau werden in Kassel durch die GWG verbaut werden. Zusätzlich hat meine Fraktion beantragt, den allgemeinen Zuschuss an das Frauenhaus um 30.000 Euro zu erhöhen, damit sie dort ihre wertvolle Arbeit und wichtige Arbeit fortführen können. Meine Damen und Herren, ich komme zu einem weiteren wichtigen Punkt, der Schulbausanierung. Wie bereits erwähnt, sind durch die zusätzlichen Mittel Möglichkeiten gegeben, Maßnahmen vorzuziehen. Damit kommt Kassel einen weiteren Schritt voran, den wirklich vorhandenen Sanierungsbedarf abzuarbeiten. Aber der größte Schritt dabei war und ist nach wie vor die Gründung der GWG Pro, die mit einer Summe im dreistelligen Millionenbereich sehr schnell Grundsanierungen an 5 Schulen in Kassel umsetzen wird. Darüber hinaus, und das ist auch wichtig, das wissen wir jetzt schon, wird die GWG Pro im Stadtteil Nordshausen ein wichtiges Projekt angehen, den Neubau einer dringend benötigten Kita. Damit ist ein ewig langes Thema in Nordhausen endlich zum Abschluss gebracht worden und die Menschen dort können sich darauf freuen, endlich eine sichere Perspektive zu haben für eine neue Kita. Die Gründung der GWG Pro war ein wichtiger Schritt für Kassel und ermöglicht uns auf vielfältige Weise, Projekte anzugehen, die die Stadt aus eigener Kraft nicht geschafft hätte oder schaffen wird. Ich hoffe, dass sich diese Einsicht auch allmählich bei den Skeptikern, besonders von links, auch durchsetzt in diesem Haus. Natürlich auch nicht vergessen werden, wir haben noch ein Thema, die Reuterschule. Immer wieder diskutiert, immer wieder nachgefragt. Aber auch die Reuterschule wird im Haushaltsplan umfänglich mit Mitteln zur Sanierung bedacht. Allein für den Ausbau eines Ausweisquartiers und Planung für ein Zukunftskonzept für die Reuterschule im Zusammenhang mit der Arnold-Bode-Schule und der Martin-Luther-King-Schule sind 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Damit soll ein zukunftsfähiges Konstrukt entstehen, das den Standort der drei Schulen optimal sichert und auch optimal zum Laufen bringt. Denn es ist heute nicht mehr wichtig, einer Schule an so einem engen Standort alles ein Gebäude hinzustellen, wenn andere Schulen dies mitnutzen können. Und das ist effiziente Nutzung von Finanzmitteln. Und daran arbeiten wir. Und dafür sind Mittel vorgesehen. Und ich denke mal, die vielen Anträge, die jetzt zum Thema Reuterschule auf dem Tisch liegen, auch heute wieder, sind damit eigentlich aus meiner Sicht erledigt und können damit abgearbeitet sein, weil das Thema ist, wir sind am Arbeiten. Meine Damen und Herren, auch durch diese vielfältigen Maßnahmen der Sanierung und des Neubaus werden in Kassel in 2020 weitere 500 Kita-Plätze geschaffen. Dies wird allerdings nicht nur durch Investitionen erreicht. Dazu gehört auch das Personal, das benötigte Personal. Im Stellenplan ist wiederum dazu eine Aufstockung vorgesehen, dass weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diesen Bereich eingestellt werden können. Und das zeigt wieder, wie wichtig uns auch dieser Bereich ist. Zur Erhöhung des Personalschlüssels, neben vielen anderen Dingen, gehört aber auch der Hinweis auf die 6 zusätzlichen Stellen bei der zukünftigen Stadtpolizei. Damit und mit der geplanten Videoüberwachung in Teilen der Königstraße kommen wir den Bedürfnissen der Bevölkerung entgegen. Dafür hat sich die SPD-Fraktion mit entsprechenden Anträgen stark gemacht. Meine Damen und Herren, damit Menschen in der Stadt leben und arbeiten können, bedarf es ein Angebot an Wohnraum. Auch Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen ist erforderlich. Auf Anregung der SPD-Fraktion hat die Koalition deshalb eine Sozialwohnungsquote beschlossen in diesem Jahr. Erste positive Ergebnisse sind dazu schon umzusetzen. Des Weiteren möchte ich auch darauf verweisen, auf weitere große Projekte, wo Wohnraum geschaffen wird. Einmal ist es das Thema Feldlager, dann haben wir das Gelände, muss man ja dazu sagen, jetzt noch Gelände der Firma Jordan in Süsterfeld-Helleböen und auch noch weitere Projekte in Kassel. Meine Damen und Herren, dieses Thema wird uns natürlich weiterverfolgen. Wir werden weitere Entwicklungen in der Stadt Kassel haben, an der wir noch heftig zu diskutieren haben über Sozialwohnungsquoten und über verbindliche Umsetzung von Bauplänen. Das wird noch ein Thema werden. Ich denke da jetzt schon an den Magazinhof, auf dem auch schon große Erwartungen gelegt werden. Meine Damen und Herren, der größte Teil der zusätzlichen Mittel wird in ein langfristiges Projekt fließen. Unsere Stadt hat damit die Mittel und die größte Teil der zusätzlichen Mittel, muss ich immer wiederholen, der größte Teil. Unsere Stadt hat damit die Mittel und Möglichkeiten, im Bereich der nachhaltigen Mobilität zu investieren. In den nächsten Jahren werden 66 Millionen Euro in den Ausbau des Radverkehrsnetzes investiert. Dies entspricht einem Satz von ca. 66 Euro pro Einwohner und bringt damit Kassel ein deutliches Stück nach vorne vor vielen anderen Städten, die uns immer als Vorbild vorgehalten werden. Dazu gehört zum Beispiel der Ausbau des Radfernweges von Fellmar nach Kassel, natürlich auch von Kaufungen, die Ausweisung weiterer Fahrradstraßen ebenso. Damit das auch umgesetzt werden kann, sind neben den investiven Mitteln auch weitere Stellen in den zuständigen Planungsabteilungen der Stadt im Haushaltsplan vorgesehen. Aber die SPD-Fraktion, ganz wichtig, legt Wert darauf, dass es kein Gegeneinander der Verkehrsmittel gibt in Kassel. Es ist klar, dass es einen Nachholbedarf gibt im Bereich des Fußgänger- und Radverkehrs. Aber zur nachhaltigen Verkehrsentwicklung gehört die Betrachtung aller Verkehrsteilnehmer. Und auch die optimale, dazu gehört auch eine optimale Steuerung des gesamten Verkehrs einer Stadt, um damit die Schadstoffbelastung zu reduzieren, aber auch den Ablauf, und das ist wichtig, für den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Deshalb sind weitere Mittel im Haushalt vorgesehen zur Digitalisierung im Verkehr. Davon profitieren alle Verkehrsteilnehmer, die Fahrradfahrer genauso wie die Fußgänger, der ÖPNV, die Autofahrer und last not least die Umwelt. Ich habe es ja schon angedeutet, ein wichtiges Projekt ist natürlich auch der ÖPNV in Kassel. Sie haben es ja gelesen, Herr HNA, dass auch die Liniennetzreform der KVG einer Optimierung unterzogen werden sollte. Soll. Da wir aber auch immer wieder die Diskussion haben, Fahrpreise zu ermäßigen, noch weniger Geld für Fahrpreise einzunehmen, muss man auch mal einmal hingehen und sagen, es hat wenig Zweck, immer wieder Fahrpreisermäßigung zu fordern oder wie die Linke zum Teil fordert, ganz und gar umsonst, wenn man die vernünftige Struktur nicht hat. Deswegen finden wir es wichtiger, auch über eine vernünftige Ausweitung eines Liniennetzes zu diskutieren. Und deshalb finden Sie im Haushalt auch auf Betreiben der SPD-Fraktion Mittel zur Planung einer Straßenbahnstrecke nach Harleshausen. Dies ist ein bedeutender Schritt, den Kassel schon seit Jahrzehnten. Dies ist ein bedeutender Schritt, den in Kassel schon seit Jahrzehnten elektrifizierten und damit schadstoffarmen Nahverkehr zu fördern. Es wird in der aktuellen Diskussion leider häufig und immer wieder vergessen, Kassel ist schon elektrifiziert im ÖPNV und das schon seit Urzeiten. Wir haben nämlich als einige der wenigen Städte in Hessen eine elektrische Straßenbahn. Wir haben sie nicht abgebaut, wir haben sie behalten und ausgebaut. Andere Städte haben das nicht getan und haben damit jetzt ein Riesenproblem, um ihren öffentlichen Nahverkehr ökologisch vernünftig aufzubauen. Das ist ein großes Fund, mit dem wir wuchern können und mit dem wir auch weiter wuchern werden, indem wir auch weitere Möglichkeiten uns anschauen müssen, in diesen Verkehrsteil zu investieren und zu planen. Deswegen ist das Thema Straßenbahn nach Harleshausen ein wichtiges Thema für uns als SPD-Fraktion, aber als Koalition. Wie schon gesagt, die Verbesserung und Stärkung des ÖPNVs und die Nutzung des ÖPNVs hängt nicht nur an der Gestaltung des Fahrpreises und noch mehr günstigen Tickets. Es müssen Investitionen erfolgen in den Ausbau der Strecken und der sogenannten Gefäße. Schon heute sind Bahnen und Busse teilweise, kann ich selber beurteilen, weil ich häufiger damit unterwegs bin, bis an die Grenze ausgelastet. Eine weitere Steigerung wird damit auch durch Verbilligung der Fahrpreise keinen Erfolg haben, weil die Leute dann trotzdem nicht mitfahren. Ein Bedarf einer ganzheitlichen Betrachtung und Planung, um diesen Teil des Verkehrs zu verbessern und attraktiv zu machen, ist notwendig. In Kassel sind wir dabei auf dem richtigen Weg. Meine Damen und Herren, auch hier ist das Land wieder gefordert, uns bei den Investitionen in Busse und Bahnen wieder zu unterstützen, weil da gibt es seit Jahren keine Investitionsunterstützung mehr in Hessen. Soweit ich weiß, ist Hessen das einzige Land, in dem genau das nicht mehr passiert. Alle anderen Bundesländer machen es nach wie vor. Eine Kommune kann diese Investitionen nicht aus eigenen Mitteln stemmen und deswegen bitte ich hier nochmal auf das Land zuzugehen und zu sagen, Leute, wir brauchen das Geld von euch. Wir als Stadt Kassel unterstützen den zuständigen Konzern, den KVV-Konzern, jährlich schon mit jetzt 10 Millionen Euro und noch weiteren 30 Millionen Euro für weitere Zwecke. Die Unterstützung des KVV-Konzerns ist aber nicht nur gedacht für den ÖPNV, sondern auch, und das ist ganz wichtig, zum Umbau unserer Energieversorgung in Kassel. Neben Investitionen in regenerative Erzeugung von elektrischer Energie gehört auch die Fernwärme dazu. Die Umstellung von Kohle auf ökologische Brennstoffe im Kraftwerk an der Dennhäuser Straße gehört auch zu den Projekten der KVV. Und es gibt dazu ja schon einen Beschluss des Aufsichtsrats der KVV, dass wir ab 2028 dort keine Kohle mehr verbrennen. Dafür sind umfangreiche technische Planungen, Versuche und Genehmigungsverfahren erforderlich. Hier geht Sorgfalt vor Schnelligkeit, um hier die Versorgung der über 40.000 Haushalte mit Fernwärme nicht zu gefährden. Forderungen nach einem Ausstieg bereits 2023 sind aus meiner Sicht unrealistisch, weil hier viele Sachen, gerade was das Thema Planung und Realisierung und Sicherheit der Versorgung angeht, nicht berücksichtigt werden. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und fasse noch mal kurz zusammen. Unser vorliegender Haushaltsplan ist sozial und nachhaltig geplant. Es gibt wenig Gründe oder keine Gründe für die Ablehnung dieses Haushaltsplanes. Meine Fraktion wird Ihnen zustimmen.
Herr Dr. von Rühn. Bitte um ein bisschen mehr Ruhe.
Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Hartig, lassen Sie mich, bevor ich mit meiner Rede beginne, eine Sottise ablassen, sozusagen. All das, was Sie gesagt haben, wenn man das mal unterm Strich sich zu Herzen nimmt, dann sind eigentlich 90% Ihrer Argumente Segnungen vom Land, nicht der Stadt Kassel und nicht der SPD in Kassel, sondern Segnungen des Landes Hessen. Und bei dem Füllhorn der SPD, das Sie hier auftun, stellt sich die Frage, ob eigentlich Ihr Koalitionspartner, die Grünen, nichts dazu beigetragen haben. Die Frage stellt sich für uns. Sie kommen dazu. Gut, gut, gut. Meine Damen und Herren, auch wenn der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2020 traditionell auf der Tagesordnung der letzten Stadtverordnetensitzung des Jahres abschließend beraten wird und dies trotz der verspäteten Einbringung auch in diesem Jahr wieder der Fall ist, so gibt es doch einige wesentliche Änderungen. Neu am Haushaltsplanentwurf 2020 sind die Gliederung und die Struktur der Teilhaushalte. Erfolgte die Gliederung bisher nach Verwaltungseinheiten, so haben wir es jetzt mit einer produktorientierten Struktur zu tun, wie sie die Gemeindehaushaltsverordnung schon seit mehreren Jahren vorsieht. Dies wurde nun auch in Kassel umgesetzt. Für uns Stadtverordnete bedeutet dies, dass beim Haushaltsplanentwurf 2020 vor allem die neue Systematik, die Vergleichbarkeit von Kennzahlen mit vorangegangenen Haushalten deutlich erschwert bzw. unmöglich macht. Allerdings wird diese systemimmanente Problematik nur in der Umstellungsphase deutlich werden und sollte in den kommenden Jahren kein Problem mehr darstellen. Insofern konzentriere ich mich im Wesentlichen auf die Haushaltsbestandteile, deren Form nahezu unverändert ist, wie zum Beispiel die Satzung, der Vorbericht, der Stellenplan und die Zuschussliste. Schaut man sich die drei wichtigsten städtischen Ertragspositionen an, so zeigt sich auch beim Haushalt 2020 erneut, dass Kassel vor allem von der allgemeinen positiven Wirtschaftsentwicklung in Deutschland profitiert. Mit 145,6 Millionen Euro Nettogewerbesteuer, 100 Millionen Euro Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und mit 185,3 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen durch das Land kann sich die Stadt Kassel über die Spitzenwerte bei den Einnahmen freuen. Hinzu kommen weitere 46,5 Millionen Euro, die Kassel zusätzlich aus dem kommunalen Finanzausgleich von der CDU geführten hessischen Landesregierung erhält. Dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland so positiv sind, ist erfreulich und wir können dankbar für die gute Wirtschaftspolitik der Bundes- und der hessischen Landesregierung sein. Weiterhin profitiert die Stadt von niedrigen Zinsen, die mittlerweile ein historisches Tief erreicht haben und uns so bei den Kapitalkosten deutlich entlasten. Doch nichts davon, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann sich die rot-grüne Koalition in Kassel auf die Fahnen schreiben. Vielmehr sind diese Faktoren Ergebnis von Entwicklungen, die nichts mit den Entscheidungen auf der kommunalen Ebene zu tun haben. In diesem Kontext stellen sich in Bezug auf den Kasseler Haushalt zwei entscheidende Fragen. Erstens, wie sieht die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren aus? Und zweitens, ist der Haushalt so aufgestellt, dass mögliche Risiken für die Zukunft ausreichend berücksichtigt wurden? Auch wenn niemand die wirtschaftliche Entwicklung exakt vorhersehen kann, zeigen doch aktuell die Wirtschafts- und Arbeitsmarktindikatoren, wie zum Beispiel der IFO-Geschäftsindex, dass wir zukünftig nicht immer nur von steigenden Einnahmen ausgehen können. Auch wenn diese Entwicklung vermutlich im kommenden Jahr Kassel noch nicht treffen wird, ist klar, dass sie nicht spurlos an unserer Stadt vorbeigeht. Das bedeutet, dass wir dringend Vorsorge treffen müssen für den Fall, dass Steuereinnahmen sinken und Zinsen steigen. Sollten beide Effekte möglicherweise sogar gleichzeitig eintreten, bekommen wir ganz schnell gewaltige Probleme, auch wenn der Haushalt derzeit noch einen Überschuss aufweist. Hier vermisst die CDU, wie schon bei den Haushalten der vergangenen Jahre, ein Konzept zur Beantwortung der Frage, was wir uns morgen leisten wollen und können. SPD und Grüne sollten sich in der Koalition nicht immer nur darüber streiten, für welche Dinge Geld ausgegeben wird, sondern auch einmal darüber nachdenken, ob der viel zu langsame Schuldenabbau in den wirtschaftlich guten Jahren nicht zukünftig zu einem Problem werden könnte. Kassel ist immer noch hoch verschuldet und SPD und Grüne müssen endlich einmal lernen, Geld, welches sie nicht haben, nicht immer noch mit vollen Händen auszugeben. Und damit, regen Sie sich doch nicht so auf, Herr Hartmann, und damit meine ich nicht nur die Herausforderungen durch die gestiegenen Personalaufwendungen, die Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in Ihrer Rede zur Haushaltseinbringung thematisiert haben. Wenn ich in den Rahmendaten des Haushaltes sehe, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 gegenüber 2018 um 5 Millionen Euro sinken, der Personalaufwand hingegen im selben Zeitraum um 20 Millionen Euro steigt, dann kann die Erklärung hierfür nicht sein, dass dies allein auf wachsende Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetze zurückzuführen ist. Die Kunst, an der richtigen Stelle zu sparen und die Kunst, sinnvoll zu investieren, vermisst die CDU beim vorliegenden Haushaltsplanentwurf, ebenso wie zündende Ideen oder Impulse. Der Haushalt ist kein großer Wurf und keine Agenda für die Zukunft. Dies wäre aber notwendig, wenn man dem Anspruch gerecht werden will, Kassel zukunftsfähig zu machen. Das können wir aber leider an keiner Stelle erkennen. Die CDU-Fraktion hat zu einigen konkreten Punkten Haushaltsänderungsanträge eingebracht, die erwartungsgemäß durch die Gegenstimmen der rot-grünen Koalition keine Mehrheit gefunden haben. Wären SPD und Grüne bereit gewesen, sich ernsthaft inhaltlich damit auseinanderzusetzen, wäre das Ergebnis der Abstimmung sicherlich ein anderes gewesen. Auch wenn uns dies nicht sonderlich überrascht, finden wir es dennoch bedauerlich, dass hier parteipolitische Interessen wieder einmal über die Interessen der Stadt gestellt wurden. Es drängt sich einem der Eindruck auf, dass die fragile und zerstrittene Koalition auch den Haushalt 2020 lediglich als strategisches Instrument der eigenen politischen Agenda betrachtet. Und dann stören natürlich andere Ideen. offensichtlich nicht nur die der CDU, sondern auch die von anderen Fraktionen und natürlich nicht zu vergessen die Vorschläge der Ortsbeiräte, wie die Diskussion der zahlreichen Haushaltsänderungsanträge gezeigt hat. Würde es Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren der Koalition, nur um das Wohl der Stadt gehen, dürften nicht die Entscheidungen Ihrer Koalitionsrunden maßgeblich sein, sondern ausschließlich die Frage, was gut für die Stadt ist. Jedem ist klar, dass dies unmöglich ausschließlich die Ideen der rot-grünen Rathauskooperette sein können. Lassen Sie mich nun zu einigen konkreten Punkten kommen. Jeder weiß, dass es in Deutschland Bedrohungslagen gibt, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären. Dies zeigt sich in Kassel zum Beispiel daran, dass zum Schutz von Veranstaltungen, Herr Nölke hat das ja vorhin in seiner Frage schon mal thematisiert, dass zum Schutz von Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt mobile Betonfahrzeugblockiersysteme eingesetzt werden. Allerdings haben mehrere Tests gezeigt, dass diese mobilen Antiterrorsperren einem Angriff mit einem Lastwagen nicht standhalten und deswegen keinen wirksamen Schutz für die Bevölkerung bieten. Sie erfüllen deswegen auch nicht die technische Richtlinie für Fahrzeugsperren, wie sie vom Polizeitechnischen Institut an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster entwickelt wurde. Die CDU-Fraktion hatte deswegen die Anschaffung und Installation eines ortsfesten, zertifizierten und wirksamen Perimeterschutzes für den Bereich Königstraße, Königsplatz, Friedrichsplatz beantragt und wollte dafür zusätzliche Mittel, es ging um 1 Million Euro, in den Haushalt einstellen. Dies wurde von Rot-Grün ebenso abgelehnt wie zusätzliche Mittel, auch 1 Million Euro für die Verbesserung der Videoüberwachung und damit zur besseren Aufklärung von Straftaten sowie zur Ermittlung von Straftätern in der Innenstadt. €2,1 Millionen, meine Damen und Herren, fließen in den Neubau des Feuerwehrhauses Wolfsanger. Auch wenn der Neubau durch eine überflüssige Standortdiskussion verzögert wurde, begrüßt die CDU selbstverständlich das Vorhaben, für das wir uns immer eingesetzt haben. Gleiches gilt für den Standort. Vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Einsätze der Feuerwehr Wolfsanger mittlerweile bei mehr als 130 pro Jahr liegt und die Zahl der Stellplätze im neuen Feuerwehrhaus von 2 auf 5 steigt, hat die CDU von Beginn der Planungen an gefordert, dass sowohl aus ökologischen wie auch aus feuerwehrtaktischen Gründen in ein solches Gebäude ein Ölabscheider eingebaut werden muss. Aus unserer Sicht ist es den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr nicht zuzumuten, nach jedem Einsatz zur Feuerwache 1 zu fahren, um die Fahrzeuge dort zu reinigen. Dass die Stadt den Bau des neuen Feuerwehrhauses ohne Ölabscheider geplant hatte, war nicht nur für uns völlig unverständlich und wir haben deswegen einen entsprechenden Haushaltsänderungsantrag gestellt, um das Geld für den Ölabscheider in den Haushalt zu bekommen. Mit den zusätzlichen Millionen vom Land musste der Magistrat nun seinen Widerstand gegen den Ölabscheider aufgeben und hat ihn jetzt in die Veränderungsliste 1, in der Veränderungsliste 1 berücksichtigt, sodass unser Haushaltsänderungsantrag nicht mehr notwendig ist. Wir freuen uns aber sehr, dass die zusätzlichen Mittel des Landes damit auch der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsanger zugutekommen. Auch die Ablehnung eines weiteren Haushaltsänderungsantrages unserer Fraktion durch die rot-grüne Mehrheit hat uns sehr verwundert. Dabei geht es um sogenannte AED-Geräte, die Defibrillatoren, die mittlerweile in vielen Unternehmen und Einrichtungen in Kassel zu finden sind. Ja, Herr Grüllig, das hören Sie nicht gerne, weil es unangenehm ist. Sie ermöglichen es jedem Laien problemlos, im Notfall einem Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand lebensrettende Erste Hilfe zu leisten. Leider wird bislang diese moderne und inzwischen weltweit anerkannte Technik noch nicht in allen städtischen Sportanlagen sowie in städtischen Gebäuden, in denen sich Personen aufhalten, eingesetzt. Wir halten es für angebracht, hierfür 200.000 Euro zusätzlich in den Haushalt einzustellen, um diesen Missstand zu beseitigen. Welches Signal wollen Sie, sehr geehrte Stadtverordnete von SPD und Grünen, denn eigentlich mit Ihrer Ablehnung dieses CDU-Antrages an die Bevölkerung senden? Denken Sie bitte einmal darüber nach. Kommen wir zu wichtigen Investitionen im Baubereich, die wir im Haushalt vermissen. Der seit Jahren geplante Ersatzneubau der Damaschke-Brücke wurde erneut verschoben. Ein entsprechendes Vergabeverfahren wurde in diesem Jahr aufgehoben. Dies ist bei einem solch wichtigen Projekt schon bemerkenswert, denn die Brücke ist beschädigt und deswegen nicht mehr voll tragfähig. Seit mehreren Jahren darf sie nur noch von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von weniger als 12 Tonnen befahren werden. Lediglich die deutlich schwereren Busse der KVG haben eine Sondergenehmigung. Aufgrund der infrastrukturellen Bedeutung dieser wichtigen Fulda-Brücke und auch vor dem Hintergrund, dass seinerzeit die Mehrkosten bei der Sanierung des Stadtmuseums aus den eigentlich für die Damaschke-Brücke vorgesehenen Mitteln gedeckt wurden, ist eine erneute Verschiebung der Baumaßnahme nicht hinnehmbar. Der CDU-Antrag, die Investitionsmittel ab nächstem Jahr bereitzustellen, wurde leider von SPD und Grünen abgelehnt. Wie lange wollen Sie diese notwendige Investition eigentlich noch verschieben? Soll die Brücke erst zusammenfallen? Ein verantwortlicher Umgang mit Infrastruktur sieht anders aus, meine Damen und Herren. Gleiches gilt für den Um- und Ausbau sowie die Erneuerung von Straßen. Die dafür im vorliegenden Entwurf eingestellten Haushaltsmittel sind zu gering und müssen angepasst werden. Gleiches gilt für die zu niedrig angesetzten Mittel für die Instandsetzung von Straßen. Ziel muss sein, Kassels Straßen ebenso wie die Geh- und Radwege in einem verkehrssicheren Zustand vorzuhalten. Hierfür wollte die CDU zusätzliche Mittel in den Haushalt einstellen, was SPD und Grüne allerdings, Sie erraten es, meine Damen und Herren, abgelehnt haben. Aber selbst für Bäume will die rot-grüne Koalition kein Geld geben. An keiner Stelle wird so offensichtlich, dass es der Mehrheit in diesem Hause nicht um die Sache geht, wie bei der Forderung der CDU, mehr Geld für das Pflanzen von Bäumen bereitzustellen. Stadtbäume wirken kühlend, binden Kohlendioxid, Schmutz sowie Feinstaub und sie produzieren Sauerstoff. Deswegen ist es nicht nur wichtig, alte und kranke Bäume zu ersetzen, sondern auch neue Bäume zu pflanzen. Im Spannungsfeld zwischen baulicher Nachverdichtung und dem notwendigen Platz für Stadtgrün dürfen Bäume nicht zu kurz kommen. Aus diesem Grunde wollte die CDU den entsprechenden Haushaltsansatz um 50.000 Euro mit dem Ziel erhöhen, zukünftig alte und kranke Bäume schneller ersetzen und zusätzliche Bäume pflanzen zu können. Dies würde allen zugutekommen. Aber vielleicht war ja diese Forderung für SPD und Grüne zu konkret. Lieber brüstet man sich mit 830.000 Euro für das Modellprojekt Stadtgrün und 200.000 Euro für den Masterplan Stadtnatur. Von den Personal- und Verwaltungskosten, die in solchen Projekten stecken, hätten wir eine Menge Bäume pflanzen können. Davon, meine Damen und Herren, hätte die Bevölkerung in Kassel wesentlich mehr gehabt und dem Klima hätte es auch gut getan. Auch in diesem Jahr hat sich im Beratungsverfahren zum Haushalt leider wieder gezeigt, dass es der rot-grünen Mehrheit in Kassel nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den zahlreichen Änderungsvorschlägen zum Haushaltsplanentwurf 2020 geht. Dies wurde insbesondere bei der Abstimmung über die Haushaltsänderungsanträge in der zweiten Haushaltslesung im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen deutlich. Meine Damen und Herren, 86 Änderungsanträge aus verschiedenen Fraktionen, 34 aus verschiedenen Ortsbeiräten und 2 Haushaltsänderungsanträge aus dem Jugendhilfeausschuss wurden beraten und abgestimmt. Das Ergebnis war ernüchternd und aufschlussreich. SPD und Grüne haben keinem einzigen Änderungsantrag einer anderen Fraktion zugestimmt. Man müsste schon sehr arrogant, anmaßend und überheblich sein, wenn man behaupten würde, dass nur die rot-grünen Änderungsanträge inhaltlich zustimmungsfähig wären. Dass es SPD und Grünen gar nicht um eine inhaltliche Abwägung bei der Bewertung der Änderungsanträge der anderen Fraktionen gegangen ist, wird besonders, Herr Oberbürgermeister, bei den beiden Anträgen aus dem Jugendhilfeausschuss deutlich. Die vom Kasseler Jugendring und von DAKITZ e.V. beantragten zusätzlichen Mittel wurden von SPD und Grünen abgelehnt. Fast gleichlautende Änderungsanträge der Fraktion FDP, Freie Wähler Piraten, wurden dann von SPD und Grünen ebenfalls abgelehnt. Durchsichtiges Ziel dieser doppelten Ablehnung war, dass auch SPD und Grüne fast gleichlautende Änderungsanträge gestellt hatten, die dann eine Mehrheit gefunden haben. So können SPD und Grüne jetzt nach außen kommunizieren, dass nur durch ihre eigenen Änderungsanträge die zusätzlichen Mittel für den Kasseler Jugendring und DAKITZ e.V. in den Haushalt eingestellt worden sind. Daran sehen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, welch gönnerhafte Arroganz bei SPD und Grünen herrscht. Die rot-grüne Koalition müsste eigentlich vor Scham in den Boden sinken. Lassen Sie mich zum Ende meiner Ausführungen noch einen anderen wichtigen Punkt ansprechen. Positiv auf den Kasseler Haushalt wirkt sich die Entscheidung des Landes Hessen aus, rund 400 Millionen Euro jährlich, die bislang von den Kommunen an das Land gezahlt werden mussten, ab dem kommenden Jahr im Rahmen des Landesprogramms Starke Heimat bei den Kommunen zu belassen. Auch wenn ich die Diskussion aus der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung nicht wiederholen möchte, ist mir eine Feststellung heute wichtig. Kassel profitiert von diesem Landesprogramm. Und dies wird mit Blick auf die konkreten Zahlen deutlich. Wäre die vom Bund vorgegebene Regelung der sogenannten erhöhten Gewerbesteuerumlage Ende 2019 ausgelaufen, würden bei der Stadt Kassel nach den gegenwärtigen Berechnungen im kommenden Jahr 12.209.544 Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen verbleiben als im Jahre 2019. Durch die starke Heimat Hessen werden der Stadt Kassel jetzt in einem ersten Schritt davon 75%, das sind 9.157.158 Euro, für Heimatumlage abgenommen. In einem zweiten Schritt erhält die Stadt Kassel aber durch die Heimatumlage im KFA 2020, und jetzt liste ich das mal auf, damit Sie das auch mal nachvollziehen können, was sonst immer so subsumiert wird, pauschal dargestellt wird. In einem zweiten Schritt erhält die Stadt Kassel an zusätzlichen Schlüsselzuweisungen 5.148.458 Euro, an zusätzlichem Erhöhungsbeitrag für Kindertageseinrichtungen 3.872.262 Euro. Ich weiß, je nach Trägerschaft der Kitas kommt dies nicht direkt dem Haushalt der Stadt Kassel zugute, aber auf dem Umweg, dass es die durch die Stadt zu deckenden Defizite der in freier Trägerschaft betriebenen Kitas senkt, natürlich letztlich schon. Ferner bekommt die Stadt Kassel vom Land an Fördermitteln für Verwaltungskräfte Schulen 197.630 Euro. An Mitteln für die Digitalisierung der Kommunen 381.823 Euro. An Mitteln für die Krankenhäuser 2.897.614 Euro. Diese Mittel kommen dem Haushalt der Stadt Kassel indirekt zugute. In der Summe fließen nach Kassel somit aus dem Programm Starke Heimat Hessen 12.497.787 Euro und somit 3.340.629 Euro mehr zurück, als die Stadt in die Heimatumlage eingezahlt hat. Kassel ist somit Profiteur der Umverteilung durch das Land, anders als Frankfurt und zahlreiche Kommunen im Rhein-Main-Gebiet. Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der indirekten Effekte sogar eine Verbesserung für die Stadt von 15.550.000 Euro für das Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019, als noch eine Vollabschöpfung der erhöhten Gewerbesteuerumlage erfolgte. Vielleicht verstehen Sie jetzt, meine Damen und Herren, dass die CDU-Fraktion kein Verständnis dafür hat, wenn sich Vertreter der Stadt Kassel über das Landesprogramm Starke Heimat aufregen. Für Kassel ist es vielmehr ein Grund zur Freude, weil in Summe mehr Geld durch dieses Programm in die Stadt fließt als ohne das Landesprogramm. An diesen Fakten, auch Sie von der SPD, meine Damen und Herren, kommen nicht daran vorbei, an diesen Fakten. Und wenn man jetzt noch die weiteren, wenn man jetzt noch die weiteren 46,5 Millionen Euro berücksichtigt, die Kassel zusätzlich aus dem KFA erhält, dann sollten Sie sich, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, beim Land bedanken und sich gleichzeitig für Ihre an diese Adresse gerichtete parteipolitisch induzierte Kritik der letzten Monate entschuldigen. Ohne das Land hätte Ihr rot-grüner Magistrat weder etwas zu verteilen, noch könnte Ihre Presseabteilung die Medien mit selbstgefälligen Jubelmeldungen füttern. Sie sehen also, dass Kassel derzeit kein Einnahmeproblem hat. Vielmehr haben wir das Problem, dass SPD und Grüne in Kassel zu viel Geld an der falschen Stelle ausgeben. Brücken, Straßen, Geh- und Radwege sowie städtische Gebäude verrotten, während die Koalition die falschen Prioritäten setzt. Die Verkehrspolitik wird immer einseitiger und ist zunehmend auf die Bedienung von Partikularinteressen ausgerichtet, was sich deutlich im Haushalt ablesen lässt. Wichtige Fragen, wie zukünftig zum Beispiel der Wirtschaftsverkehr vernünftig laufen soll, werden dabei komplett ausgeblendet. Der Haushaltsplanentwurf ist eine bunte Inszenierung der Mut und Ideenlosigkeit, dem echte Zukunftsvisionen fehlen. Sie reden von neuen Straßenbahnverbindungen, die SPD redet davon, nicht die Grünen, Sie reden von neuen Straßenbahnverbindungen, also heute in der Debatte, von neuen Straßenbahnverbindungen zum Beispiel nach Hardeshausen, als ob es das Privileg der SPD wäre, sparen aber gleichzeitig mit der Liniennetzreform am Angebot der KVG. Integrierte Konzepte, Masterpläne und Projekte verschlingen Unsummen, wohingegen die konkreten Probleme nicht gelöst werden. Wo bleibt denn nun der Busbahnhof? Wann wird das Henschel-Gelände entwickelt? Wie lange müssen wir noch warten, bis bei Salzmann etwas passiert? Nicht einmal ein gastronomisches Angebot im Ratskeller bekommt die rot-grüne Koalition in Kassel hin. Wann werden endlich die Sicherheit und die Sauberkeit in der Innenstadt verbessert? Wie viele Sozialwohnungen hat denn der rot-grüne Magistrat gebaut? 2,2 Millionen Euro werden zum Beispiel für die Umgestaltung des Brüder-Grimm-Platzes veranschlagt, während gleichzeitig preiswerter Wohnraum fehlt und Studenten keine Leibe in Kassel finden. Wieso haben so wenige Haushalte in Kassel einen schnellen Glasfaseranschluss für das Internet? Und wann werden alle Schulen über einen solchen verfügen? Kassel hinkt hier gewaltig hinterher, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Beispiele ließen sich jetzt noch beliebig fortsetzen, aber ich will den Rahmen nicht über Gebühr sprengen. Ich denke, dass ich ausreichend dargelegt habe, warum für die CDU-Fraktion eine Zustimmung zu diesem Haushalt nicht in Frage kommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Bevor ich jetzt der Stadtverordneten Kronemann das Wort erteile, möchte ich unseren Stadtältesten Hans-Jürgen Sandrock grüßen. Hans-Jürgen, herzlich willkommen. Frau Kronemann, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, einen Kommentar kann ich mir zu Beginn nicht verkneifen. Die SPD hat die Stadt gelobt, die CDU das Land. Meine Damen und Herren, es gibt eine Schnittmenge und die ist grün, würde ich an der Stelle sagen. Aber nun zu meiner eigentlichen Rede. Einige erinnern sich bestimmt noch an die Jahre, in denen wir in Kassel hart um die Haushaltslage gerungen haben, schmerzhafte Einschnitte haben vornehmen müssen und schwierige Entscheidungen getroffen haben. Heute scheint das alles weit weg. Wir leben in vermeintlich märchenhaften Zeiten. Die unerwarteten höheren Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich erlauben es uns, einen zweistelligen Millionenbetrag klug und zukunftsweisend zu verwenden. Die zusätzlichen Mittel des Bundes, das Gute-Kita-Gesetz, der Digitalpakt, deren Aufstockung durch das Land, all dies ist bekannt. Und manche HaushaltspolitikerInnen unken schon, es ist viel einfacher, einen Haushalt ohne Geld zu beschließen, als einen Haushalt mit zu viel Geld aufzustellen. Das Risiko, mit den zusätzlichen Spielräumen Quatsch zu machen, ist nicht von der Hand zu weisen. Denn auf einmal gibt es viele Ideen, viele neue Freundinnen und viel zu viele Risiken. Wir haben uns in dieser Gemengelage auf drei naheliegende Themenfelder konzentriert. Und wir denken, es ist sinnvoll, frische Kraft genau hier zu bündeln, um nachhaltig in unsere Zukunft zu investieren. Für die Stadt Kassel sind das Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt und Bildung. Kassel ist bereit für das neue Jahrzehnt. In wenigen Tagen beginnen die 20er Jahre. Mit dieser neuen Dekade verbinden viele Menschen große Hoffnungen. Seit fast 2 Jahren streiken SchülerInnen für mehr Klimaschutz. Fast 30 Jahre nach dem Abkommen von Rio de Janeiro und über 20 Jahre nach dem Kyoto-Protokoll beobachten wir massive Veränderungen im Klima. Trockenheit, extreme Wetterereignisse und Hitze im Sommer haben uns in Europa die Entwicklung drastisch vor Augen geführt. Wir Menschen haben mit der Industrialisierung begonnen, die Atmosphäre und den Planeten zu verändern. Unsere Wirtschaft basiert noch überwiegend auf endlichen Rohstoffen. Der Raubbau an der Natur hat Ausmaße angenommen, der jegliche ökologische Balance zum Kippen bringen wird. Solche Kipppunkte sind es, die uns nun unmittelbar bevorstehen. Wir müssen die globale Erwärmung stoppen und Bilder von schmelzenden Polkappen und schwindenden Gletschern werden vielleicht weit entfernt von uns wahrgenommen, aber sie haben einen sehr direkten Einfluss auch auf uns. Und das können wir nicht länger ignorieren. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel und das Ziel muss es sein, so schnell wie möglich aus den fossilen Energieträgern auszusteigen und den Ausstoß von CO2 zu reduzieren. Die Verbrennung von Kohle und Erdöl muss ein Ende haben. Die anstehende Dekade steht unter dem Vorzeichen, Klimaschutz auf allen Ebenen durchzusetzen. Wir müssen es schaffen, die soziale Marktwirtschaft zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft zu transformieren. Auf diesem Weg stehen wir auch als Kommune in der Verantwortung, unser Bestmögliches zu tun, diesen globalen Veränderungen zu begegnen. Der sozial-ökologische Aufbruch heißt praktisch, wir wollen unser Wirtschaften umstellen. Weg von CO2-Emissionen, weg von Plastikmüll und weg vom Raubbau an der Natur. Wir wollen regenerative Energien, wir wollen einen funktionierenden Kreislauf von Rohstoffen und wir wollen keine Ewiglasten und Müllberge hinter uns lassen. Dazu brauchen wir auch endlich konkrete und zielführende Entscheidungen aus der Bundesrepublik. Der Berliner Stillstand darf nicht die Republik lahmlegen. Kein Mensch stellt heute seine Heizung um, wenn es morgen ein neues Förderprogramm aus Berlin gibt. Und trotzdem können wir nicht warten, bis man dort anfängt oder aufhört, mit sich selbst zu beschäftigen. Daher wollen wir diesen Stillstand durchschlagen und gehen als Kommune voran. Wir setzen auf energetische Sanierung. Wir setzen auf die Verkehrsreduktion durch die Förderung der stillen Verkehrsteilnehmerinnen und wir setzen auf den Ausbau des ÖPNV in besserem Takt. Und Kassel kann Klima- und Umweltschutz. Die Stadt Kassel hat Erfahrung mit globalen Ereignissen und Herausforderungen. Unsere Universität ist in der Umwelttechnik hervorragend aufgestellt. Wir haben Institute in der Stadt, die Innovation und Kraft haben, neue Wege zu gehen. Und wir haben die Unternehmen hervorgebracht, die Wirtschaft neu denken. Für schnellen und wirkungsvollen Klimaschutz brauchen wir nun eine realistische Diskussion über die richtigen Instrumente. Und die erhoffen wir uns vom Klimaschutzrat. Mit den WissenschaftlerInnen der Scientists for Future Regionalgruppe Kassel, den WirtschaftsvertreterInnen, den GewerkschaftsvertreterInnen und Verantwortlichen der Stadt Kassel sowie weiteren AkteurInnen soll der Magistrat bei wesentlichen Entscheidungen rund um das Thema Klima mit fachlicher Expertise und Debattenbeiträgen aus der Zivilgesellschaft unterstützt werden. Und wir haben ja auch vorhin gehört, Anfang des nächsten Jahres soll es dann auch damit losgehen. Doch auch in diesem Haushalt stehen die Weichen bereits richtig. Statt Symbolpolitik machen wir nun Nägel mit Köpfen. Kassel wird klimaneutral bis 2030. Und mit dem Blick auf diesen Haushalt ist an allererster Stelle natürlich der Radverkehr zu erwähnen. Ist heute noch gar nicht so oft gefallen, was mich ein bisschen überrascht. Aber es gilt wirklich nochmal zu unterstreichen, was für ein großer Wurf das eigentlich ist. Jeder Weg, der in Kassel auf dem Rad statt im Auto zurückgelegt wird, ist praktischer kommunaler Klimaschutz. Jeder Weg auf dem Rad führt zu besserer Luft für Kassel und weniger CO2 für die Atmosphäre. Umso wichtiger ist, dass unser Engagement in den Verhandlungen gestützt durch den Rückenwind des Radentscheids jetzt so ein großartiges Gesamtbild zeigt. Zuerst der Beschluss zur Aufstockung der Stellen für den Radverkehr auf 9 Personen und zu mehr finanziellen Mitteln und nun nochmal zusätzliche 10,5 Millionen Euro. Unterm Strich toppen wir damit sogar die Fahrradstadt Kopenhagen, aber wir haben tatsächlich auch einiges aufzuholen. Und damit werden die Forderungen des Radentscheids auch ab sofort umgesetzt. Radwege sollen getrennt vom Fußverkehr verlaufen, durchgängige Verbindungen und bessere Übersicht an Kreuzungen sollen entstehen, ebenso wie mehr Platz zum Abstellen von Rädern. Radwege sollen so sicher werden, dass auch Kinder sicher auf dem Rad in der Stadt unterwegs sein können. Und wir gehen jetzt diese Projekte an, die schnell sichtbar werden. Jede einzelne Verbesserung, bei der Fläche neu verteilt wird, wird im Stadtgebiet wahrnehmbar sein und intensiv diskutiert werden. Aber die Maßnahmen für den Radverkehr sind noch lange nicht alles. Wir investieren in energetische Sanierung, erneuerbare Energien für mehr Grün in der Stadt und vieles mehr. Sogar die Documenta 2015 soll durch eine Nachhaltigkeitsstrategie klimaschonend und nachhaltig werden. Knapp 1 Million Euro fürs Klima haben wir im Haushalt zusätzlich eingestellt, um genau diese Dinge voranzubringen. Dazu gehören 800.000 für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen, mit der wir wichtige Projekte auf den Weg bringen wollen und gleichzeitig möglichst viele weitere Fördermittel einwerben. Hinsichtlich der konkreten Förderprogramme braucht es aber auch endlich Klarheit aus Berlin. Fest steht aber, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien und Aktivitäten zur Verbesserung des Stadtklimas auf der Agenda stehen werden. Ergänzt werden diese Mittel durch eine zusätzliche Stelle zur energetischen Gebäudesanierung, die mit 105.000 in den Haushalt eingeht. Nicht zu vergessen sind auch die 16,65 Millionen Euro für die Finanzierung des Umbaus der drei Brücken, welche ein klares Symbol in Richtung Straßenbahn nach Halleshausen sind, und schön, dass damit auch endlich eine grüne Forderung umgesetzt wird. Darüber hinaus wären wir natürlich auch gerne bereit gewesen, noch mehr Geld für einen attraktiven und ökologischen ÖPNV in die Hand zu nehmen, und freuen uns daher auch auf die Gespräche mit dem Oberbürgermeister nach seinem jüngsten Aufschlag zur Zukunft der KVG. Die Debatte um den Klimaschutz steht aber nicht alleine. Wir wissen, dass Klimaschutz nur dann gelingen kann, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Klimaschutz muss wirtschaftlich von denen getragen werden, die die stärksten Schultern haben. Wir lassen nicht zu, dass soziale Fragen gegen ökologische Fragen ausgespielt werden. Und deshalb haben wir auch in diesen Haushaltsberatungen nicht vergessen, dass soziale und ökologische Fragestellungen sich nicht trennen lassen. So haben wir über 1 Million zusätzliche Mittel für den sozialen Zusammenhalt in den Haushalt eingestellt. Hier steht der jährliche Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro im Mittelpunkt, um Sozialleistungsbezieherinnen die Nutzung des ÖPNV preisgünstiger zu ermöglichen. Das verbindet aktive Sozialpolitik und klimafreundlichen Verkehr. Und damit setzen wir auf den Ansatz 1 Euro pro Tag, wie er auch dem landesweiten Schülerinnenticket zugrunde liegt und auch dem am 1. Januar 2020 neu aufgelegten landesweiten Seniorentickets. Das ist ein wichtiger Schritt. Wermutstropfen ist jedoch, dass Fahrten vor 9 Uhr im Rahmen des vorgeschlagenen Modells nur durch den ergänzenden Kauf eines Kindertickets möglich werden. Langfristig muss aber das Ziel sein, das Ticket ohne zeitliche Beschränkung am Vormittag anzubieten. Für den sozialen Zusammenhalt stehen wir auch auf dem Wohnungsmarkt. Kassel ist weiterhin sehr aktiv, die starke Wohnraumnachfrage durch verstärkte Bautätigkeit zu lösen. Jägerkaserne, Jordan-Areal, Martini-Brauerei und Lossegrund sind da nur einige Stichworte. Kassel zeigt mit dem gezielten Engagement, dass bei dem angespannten Wohnungsmarkt und mit Blick auf die Zukunft kein vorschnelles Handeln oder blinder Aktionismus à la Bauen, Bauen, Bauen gefragt sind, sondern kluges und vorausschauendes Handeln. Es ist wichtig, dass die Veränderungen im Wohnungsmarkt berücksichtigt werden. In Zukunft wird es mehr Single-Haushalte geben und der Bedarf an barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen wird steigen. Gleichzeitig legen wir natürlich auch die höchsten Ansprüche an Energie- und Wärmeeffizienz an. Besonders hervorzuheben ist auch die Sozialwohnungsquote, die wir in diesem Jahr endlich beschließen konnten. Und es war ein langer Weg, aber ich freue mich, dass auch die grüne Forderung endlich umgesetzt werden konnte. Bildung und Beteiligung gehen Hand in Hand. So lernen junge Menschen im Miteinander und praktischen Alltag die Fähigkeiten zum Meinungsaustausch, kritischer Prüfung von Medieninhalten und Konfliktfähigkeit im Umgang mit Menschen. Deswegen halten wir 150.000 Euro als Budget zur Förderung der politischen Bildungsarbeit vor, um Demokratie- und Beteiligungsprojekte zu fördern. Darüber hinaus wird eine zusätzliche Stelle im kommunalen Jugendbildungswerk eingerichtet, die Bildungsangebote national und international koordinieren kann. Und auch den Kassel Jugendring, den Verband der Jugendorganisationen Kassel, stärken wir mit 53.000 Euro. Die Zuschüsse an die Co-Piloten steigen um 75.000 Euro. Selbstständige Recherche und das Unterhaltsvermögen für die Wertigkeit und Richtigkeit von Informationen sind heute als Alltagsqualifikation unverzichtbar. Dafür braucht es gut ausgestattete Lernorte. 150.000 Euro an Sachmittel stehen für die Verbesserung der technischen Ausstattung an den Berufsschulen bereit. Für das Programm Jugendstärken im Quartier verdoppeln wir den Stellenanteil bis 2022 um 100.000 Euro und sichern 3 Stellen an den Schulen ab. Insgesamt investiert die Koalition im Haushalt 2020 knapp 1 Million Euro in Projekte junger Menschen. Nicht einberechnet sind dabei zahlreiche Förderungen bestehender Projekte, die dynamisch leicht erhöht werden. Und für die Grünen ist jeder Euro in die Jugendförderung gut angelegt. Wir brauchen die jungen Menschen als Trägerin dieser Gesellschaft von morgen und geben ihnen so den bestmöglichen Start in das eigene Leben. Und zum Blick auf die Bildungslandschaft gehört auch ein Blick in den Kita-Bereich. 11.171.000 Plätze hat Kassel in Krippen, Kitas und der Schulkindbetreuung aktuell. Für 2020 sind es 11.574 geplant. Ein ehrgeiziges, aber notwendiges Projekt, denn in Kassel gibt es erfreulicherweise immer mehr Kinder. Mit der quantitativen Ausweitung der Bildungs- und Betreuungsangebote verbessern wir die Lebensbedingungen unserer Kinder, schaffen Familienfreundlichkeit und Bildungsgerechtigkeit. Das ist ein wichtiger, aber nicht der einzige Schritt. Auch die Qualitätsverbesserung soll weiterhin Fahrt aufnehmen. Wir wollen mehr Zeit für Kinder und bessere Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen. Diese Forderung begleitet grüne Bildungspolitik nicht erst, seitdem es das gute Kita-Gesetz gibt. Das sieht vor, Geld vom Bund für mehr Erzieherinnen einzusetzen, die Personalausstattung in den Betreuungen zu verbessern sowie Zeiten für Leitung und Ausbildung zu berücksichtigen. Es beinhaltet außerdem die Möglichkeit, dringend benötigte Fachkräfte zu gewinnen. Und für die grüne Fraktion ist das der richtige Weg, denn in Kita, Krippe und Tagespflege wird mehr als nur Betreuung geleistet. Hier findet frühkindliche Bildung statt, durch Beziehungsarbeit, durch kreative Angebote, Sprach-, Lese- und Bewegungsförderung, durch alters- und zielgruppenspezifische Medienkompetenz und vieles mehr. Wir wissen, realisierbar ist das nur, wenn es gute Ausstattung, angemessene Gruppengrößen und qualifiziertes Personal gibt. Deshalb unterstützen wir diese wertvolle Arbeit, indem wir mit dem Haushalt 2020 zusätzliche Personalmittel für zusammengerechnet eine neue Stelle zur Qualitätssicherung der Kitas geschaffen haben. Dabei erfahren Kinder mit besonderen Bedarfen verstärkte Aufmerksamkeit. Mit den zusätzlichen eingestellten Mitteln kann ein Netz von externen Expertinnen wie Heilpädagoginnen, Ergo- und Logopädinnen gebildet werden, die Kinder unterstützen, die aufgrund unterschiedlicher Lebensbedingungen Schwierigkeiten haben, sich in ihre Gruppen zurechtzufügen und ihr Lernpotenzial zu entfalten. Dieses engagierte Vorhaben wird auch von Starcare unterstützt und gemeinsam verbessern wir die Chancen für unsere Kinder. Darüber hinaus ist die Ausweitung des Projektes Willkommen von Anfang an mit dem Begrüßungspakete für neugeborene Kinder finanziert werden, sowie zusätzliche Haushaltsmittel für die Förderung der Kindergesundheit zu nennen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Ihnen verdeutlichen, dass die Stadt Kassel mit diesem Haushalt für die Zukunft gut aufgestellt ist. Es wird Sie nicht überraschen, dass meine Fraktion diesem Haushalt so zustimmen wird. Vielen Dank.
Herr Kretschmann.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Also erstmal, Herr Hartig, herzlichen Dank für die Einbringung unseres Antrags, kommunale Handlungsfähigkeit verbessern. Da haben Sie ja einiges zu gesagt, da wird allerdings auch mein Fraktionskollege Mirko Düsterdijk nachher noch einiges zu sagen. Aber erstmal zum hauptsächlichen Thema heute. Der Haushalt 2020 soll ja ein Klimahaushalt sein. So hören wir allenthalben, jetzt gerade auch wieder. Und beide Koalitionspartner versuchen sich jeweils das exklusive Verdienst anzuheften, für Klimaschutz und Verkehrswende das Bestmögliche rausgeholt zu haben. Die Grünen wissen, dass sie jetzt kommunalpolitisch punkten müssen, um die hohen Erwartungen zu erfüllen, die an sie gestellt werden. Die SPD weiß, dass sie vor dem Hintergrund des steigenden Bewusstseins über die beginnende Klimakatastrophe dringend ein neues Image braucht und es kontraproduktiv ist, dauerhaft als Partei der Autolobby dazustehen, die in den letzten Jahrzehnten an der Macht hier im Rathaus jeden ernsthaften Schritt in Richtung Verkehrswende abgebügelt hat. Der Oberbürgermeister weiß, dass die nächste Wahl nicht nur mit launigen Ansprachen bei der Weihnachtsmarkteröffnung und populistischen Ankündigungen wie der flächendeckenden Videoüberwachung auf der ja so furchtbar kriminalitätsgeplagten oberen Königsstraße gewonnen wird. Und dieses Wissen trägt Früchte. Tatsache ist, Sie haben eine gute Gelegenheit genutzt und einen Teil der Ihnen zugeflogenen KFA-Mittel sinnvoll angelegt. Vor allem aber sind es in erster Linie Fridays for Future, die Initiative Ratentscheid und das Klimaaktionsbündnis, die diese haushaltspolitische Wende herbeigeführt haben, indem sie massiven Druck aufgebaut haben und damit den Koalitionären verdeutlichen konnten, dass jetzt der Einstieg in den klimagerechten und Fahrrad- und Fußgängerfreundlichen Umbau der Stadt erfolgen muss. Fast 22.000 Unterschriften für das Bürgerbegehren des Ratentscheids im letzten Jahr und 15.000 Demonstrantinnen in der Kasseler Innenstadt beim Klimastreik am 20.09. diesen Jahres sprechen eine deutliche Sprache. Und weniger als anderthalb Jahre vor der nächsten Kommunalwahl heißt das für unsere Koalitionäre nicht zuletzt, Der Kampf um die Wählerstimmen hat begonnen und wer jetzt nicht auf den grundlegenden Paradigmenwechsel in wichtigen Teilen der Stadtbevölkerung reagiert, wird im März 2021 abgestraft werden. Oder, mit den Worten von Boris Mijatovic unlängst in der HNA, unser Oberbürgermeister hat jetzt ein grünes Herz. Nun sei es drum. Für uns bestätigt all das vor allem unsere Grundannahme, dass politische Veränderung kein parlamentarisch-institutionelles Schattenspiel ist, sondern vor allem durch die Kraft außerparlamentarischer Bewegungen angeschoben wird und der Druck der Straße Berge versetzen und Haushaltsprioritäten verschieben kann. In vielerlei Hinsicht, nicht nur in der Radverkehrspolitik, sind im vorliegenden Haushaltsentwurf Ansätze in die richtige Richtung erkennbar. Nicht zuletzt durch die kurzfristig hinzugekommenen Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich sind in Teilen auch Forderungen berücksichtigt, die wir seit vielen Jahren erhoben haben. So etwa bei der finanziellen Aufstockung des Diakonietickets, dessen Bezug über die Teilhabekarte entbürokratisiert und das de facto zu einem Sozialticket Light wird. Noch nicht das, was wir seit vielen Jahren fordern, aber doch immerhin ein erheblicher Schritt in diese Richtung. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens, dass nun offenbar wird, dass die noch vor ein paar Jahren vom OB aufgetischte Märchenzahl von angeblich 7 Millionen Euro, die die Umsetzung unseres Sozialticketsantrags angeblich kosten würde, sich damit auch in Luft aufgelöst hat. Oder der Einstieg in den Tramausbau nach Harleshausen, ein wichtiges Projekt. Allerdings, wenn ich hier höre, dass das eigentlich als das Wesentliche hier angepriesen wird, was jetzt die Förderung des ÖPNV und den Ausbau bewirken soll, dann ist das meines Erachtens doch ein bisschen hochgegriffen. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr, würde ich mal sagen. Viele Projekte werden im Investitionsprogramm des Magistrats nach vorn geschoben, die ohnehin geplant waren. Zudem besteht, das muss man auch schon dazu sagen, der Großteil der angepriesenen 66 Millionen für den Radverkehr aus noch ausstehenden, nicht zugesagten Fördermitteln von Bund und Land. Und die Neubauten der drei Brücken, die Digitalisierung der Schulausstattung und die Radwege und Routen sind die größten Posten, für die eine erhebliche Förderung auf der Einnahmenseite erwartet wird. Beim Documenta-Institut sind die zusätzlichen 7 Millionen eher ein Zugeständnis an die Kostensteigerung. Und damit sind dann 13 Millionen bis 2022 im Haushalt abgesichert. Die zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Kultur verteilen sich alle auf die sogenannte Hochkultur, wie Documenta-Institut, Staatstheater, Palais Bellevue, Museum für Sepulkralkultur. Sie haben es doch alle selber aufgelistet. Und das ist eigentlich schon ziemlich tragisch angesichts der langen Diskussion um die freie Szene im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung. Was uns über eine teils kritische, teils vorsichtig positive Beurteilung von Einzelprojekten hinaus fehlt, ist eine Gesamtkonzeption, die den sozialökologischen Umbau der Stadt vorantreiben und dabei auch Antworten auf die drängenden sozialen Probleme finden würde. Die Jubelmeldungen aus dem Rathaus zum Thema Radverkehr zum Beispiel stehen im völligen Gegensatz zur Realität der Kasseler Radverkehrsinfrastruktur. Ein Flickenteppich, der gelegentlich irgendwo anfängt und nirgendwo endet. Radwege, die durch Bus- und Tramhaltestellen verlaufen, sich die Straßen mit dem motorisierten Individualverkehr teilen oder zulasten der Fußgängerwege verlaufen. Wir stehen hinter der Forderung des Ratentscheids, die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen und die Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen beim Bau der Infrastruktur anzuwenden. Diese sind aus unserer Sicht als Mindeststandards anzusehen und gelten in NRW und Baden-Württemberg, anders als in Hessen, als Voraussetzung für Fördergelder. Es ist bedauerlich, dass bei gegenwärtig geplanten Ausbaumaßnahmen, wie zum Beispiel an der Kreuzung am Katzensprung, von diesen Empfehlungen kein Gebrauch gemacht wird und in letzter Konsequenz der Fußgänger- und Radverkehr sich dieselben Verkehrswege teilen muss. Die Folge sind beengte Platzverhältnisse und gefährliche Situationen, während der motorisierte Individualverkehr in seiner flächenmäßigen Dominanz unangetastet bleibt. Richtigerweise strebt die Koalition eine Trennung von Rad- und Fußwegen an, lässt aber, und das ist der Haken in der Gesamtbetrachtung, den motorisierten Individualverkehr bisher komplett außen vor. Stattdessen widmet sich die Koalition Leuchtturmprojekten wie einem Fahrradparkhaus. Wir werden ja nun erst nach und nach erfahren, wofür die zusätzlichen Mittel für den Radverkehr tatsächlich so alles verbaut werden. Aber ich will hier nur mal eins anmerken. Sicher ist ein Fahrradparkhaus prinzipiell eine sinnvolle Sache, vor allem an Kreuzpunkten von Pendlerwegen wie dem Bahnhof Wilhelmshöhe. Am Rathaus, wie jetzt verschiedentlich vorgeschlagen, ist es sicherlich fehl am Platz. Hier wäre eher eine sukzessive Erhöhung der Anzahl der Radstellabstellanlagen die Lösung. Und über ein Fahrradparkhaus können wir gerne dann reden, wenn die ersten durchgreifenden Maßnahmen zum fahrradgerechten Umbau des Stadtverkehrs umgesetzt werden. Momentan haben wir in der Hinsicht meines Erachtens erstmal andere Sorgen. Was mit den eingestellten Haushaltsmitteln leider mit Sicherheit nicht passieren wird, ist der Umbau von Hauptverkehrsstraßen, etwa durch die Schaffung von durchgängigen Protected Bike Lanes und das heißt nicht zuletzt die Umverteilung des Straßenraums zu Ungunsten des Autoverkehrs. Den Aufschrei der Autolobby, den das hervorrufen würde, wird von Ihnen kaum jemand riskieren wollen. Aber es wäre dringend nötig und hätte nicht nur eine verkehrspolitische, sondern auch eine gesundheits- und sozialpolitische Dimension. An den Kasseler Hauptverkehrsstraßen leben 40.000 Menschen, davon allein an die 5.000 an der holländischen Straße. Sie leben dort in aller Regel nicht deshalb, weil es so schön urban da ist, sondern weil die Wohnungen aufgrund der Lage meist noch für Menschen mit niedrigen Einkommen einigermaßen bezahlbar sind. Und gerade die holländische Straße, deren Umbau offenbar niemand auch nur in Erwägung ziehen würde, stellt für die Anwohner eine massive Belastung durch Lärm und Abgase dar und insbesondere eine Gefährdung für Kinder und Jugendliche. Zu wenige sichere Querungsmöglichkeiten über die holländische Straße, von uns seit Jahren angesprochen, führen dazu, dass es beim Versuch von Fußgängerinnen, die Straße zu überqueren, regelmäßig zu schweren Unfällen kommt. Die bittere Ironie daran ist, dass zwar einerseits die holländische Straße eine der Ausfallstraßen Kassels mit dem dichtesten Pkw- und Schwerlastverkehr ist, zugleich aber die Privat-Pkw-Dichte im Stadtteil selber mit 191,3 Pkw je 1000 Einwohnern mit Abstand die niedrigste im gesamten Stadtgebiet ist. Natürlich ist dies neben der verhältnismäßig guten ÖPNV-Anbindung auch darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der hier lebenden Menschen sich schlicht kein Auto leisten kann. Und das bedeutet, dass die Bevölkerung von Nordholland unter dem Verkehrslärm, den Abgasen und den Unfallgefahren leidet, die von anderen erzeugt werden. Sie selber haben am Autoverkehr überwiegend gar keinen Anteil. Nun soll ja der erste Fernradweg von Velmar in die Innenstadt entstehen. Schön an der Bunsenstraße und Fiedlerstraße entlang geplant und bloß keinen Gedanken an den eigentlich erforderlichen Rückbau des Autowahnsinns an der holländischen Straße verschwenden zu müssen. Aber so sehr ich mich darüber freue, wenn die vermeintliche Fahrradstraße, Fiedlerstraße, endlich zu einer echten Fahrradstraße ausgebaut wird und die gemeingefährliche Kreuzung an der Eisenschmiede in dem Zuge dann vielleicht auch mal entschärft wird, wie vom Ortsbeirat Nordholland seit vielen Jahren gefordert, so muss ich doch klar sagen, erst dann, wenn sonstige Ausbauten, Radfernweg hin oder her, die holländische Straße Fahrrad- und Fußgängergerecht umgebaut wird, das heißt an der Stadtgrenze ein Park-and-Ride-Parkhaus entsteht, links und rechts jeweils eine Autospur weggenommen wird, dort jeweils ein geschützter Fahrradweg entsteht, mehr sichere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger eingebaut werden und mindestens im Umfeld der Karl-Anton-Henschel-Schule Tempo 30 eingeführt wird. Erst dann werde ich daran glauben, dass es Ihnen ernst ist mit einer Verkehrswende, die tatsächlich allen Teilen der Bevölkerung mehr Sicherheit, Luft und Lebensqualität verschafft. Und was für die holländische Straße gilt, gilt in ähnlicher Form auch für die Wolfhager Straße. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gelegentlich mal mit dem Fahrrad von Harleshausen aus über die Wolfhager in die Innenstadt fährt, Frau Koch womöglich. Das ist als Radstrecke nicht nur nicht schön, sondern teilweise lebensgefährlich. Da nützt es auch nicht viel, auf der Brücke am Bahnhof Harleshausen 20 Meter Radweg zu bauen. Und wer sich an diese Hauptverkehrsstraßen nicht rantraut, weil er oder sie keine Autofahrer vergraulen will, wird bei der Verkehrswende scheitern. Wir werden sehen, was auf den Umbau der drei Brücken so folgt. Aber hier ist mittelfristig großer Handlungsbedarf. Ich will jetzt gar nicht von der Ihringshäuser Straße reden oder die Diskussion darüber anfangen, wofür eigentlich auf der Wilhelmshöher Allee in jede Richtung zwei Autospuren benötigt werden. Aber wir werden diese Diskussion in den nächsten Jahren bekommen. Und das wird Haushaltsmittel kosten, und zwar nicht zu knapp. Wichtig ist bei der Betrachtung der Ausgaben für den Radverkehr der Anteil im kompletten Kasseler Verkehrsetat. Und dieser beträgt im Haushalt des kommenden Jahres nur 1,75 Millionen Euro. Die auf 5 Jahre hochgerechneten 66 Euro pro Kopf und Jahr heißen für das Jahr 2020 real 8,75 Euro pro Kopf und Jahr. Es ist deswegen schlicht unseriös, sich, wie eben geschehen, mit dem Vorreiter Kopenhagen zu vergleichen, der 35 Euro pro Kopf und Jahr ausgibt. Denn die Stadt Kassel wird nach den Maßstäben des Nationalen Radverkehrsplans 2020 als Einsteigerstadt betrachtet. Einsteigerstädte sind Städte, die einen Radverkehrsanteil von deutlich unter 10% haben und keine oder nur geringe personelle Ressourcen für den Radverkehr aufbringen. Der Anteil des Radverkehrs im gesamten Verkehrsaufkommen liegt in Kassel immer noch bei lediglich 9%. Weswegen die Stadt Kassel, würde sie sich dem dänischen Standard annähern, über Jahre sehr viel mehr Geld aus investieren müsste. Und wir sehen vor allem ein großes Missverhältnis zwischen den Zuschüssen für den motorisierten Individualverkehr und dem Radverkehr. Ein Verhältnis, das noch 2013 bei 100:1 lag. Trotz relativ großer Ankündigungen wird schon deutlich, dass die Koalition kein Gesamtkonzept verfolgt, sondern lediglich in mühsam ausgehandelten Kompromisslösungen die Symptome einer seit vielen Jahrzehnten verfehlten Verkehrspolitik in Teilen abfedert. Da kann man sagen, das ist besser als nichts, aber das reicht eben nicht. Und der Radverkehr ist ja eben auch nur eine Baustelle von mehreren. Genauso wichtig wäre der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, um den ÖPNV zu einer echten Alternative zum Auto zu machen. Auch abends, auch in den Stadtrandgebieten. Wir begrüßen es ja, dass Oberbürgermeister Geselle zu der Einsicht gelangt ist, dass die Liniennetzreform in Teilen ein Fehler war. Diese Einsicht hätten wir uns viel früher gewünscht und darin wird ja auch unsere Kritik, die wir von Anfang an dieser Liniennetzreform hatten, bestätigt. Hier muss nun aber auch nachgebessert werden. Bis zur Fahrplananpassung kurz vor der nächsten Kommunalwahl zu warten, ist ebenso unangebracht, wie lediglich auf zusätzliche Kleinbusse mit nicht tariflich bezahlten Minicar-Fahrern zu verweisen. Das reicht nicht. An welchen Stellen zusätzliche Verbindungen oder eine engere Taktung von Bussen nötig ist, ist durch den Protest der Bewohnerinnen und die Rückmeldungen der Ortsbeiräte längst bekannt. Im ersten Schritt muss die Stadt zusätzliches Geld ins System geben, statt die KVG alles aus eigener Tasche zahlen zu lassen. Ein entsprechender Haushaltsantrag der Kasseler Linken wurde allerdings, welche Überraschung, in der zweiten Lesung im FIWIGU abgelehnt. Wir sehen im ÖPNV neben dem Rad- und dem Fußverkehr den dritten wesentlichen Pfeiler der Verkehrswende. Um diesen zu stärken, ist einerseits der Ausbau nötig, zum anderen, und das beantworten ja einige von Ihnen hier inzwischen deutlich anders, eine deutliche Absenkung der Fahrpreise bis hin zum Systemwechsel der ÖPNV-Finanzierung, also dem umlagefinanzierten Nulltarif in Bus und Bahn. Anders als beim Radverkehr ist hier aber bisher wenig Initiative zu sehen. Auch nicht in Ihrem Haushaltsentwurf. Woran liegt's denn? Brauchen Sie mehr und größere Demonstrationen von Fahrgästen, von Nahverkehrsinitiativen, die Ihnen verdeutlichen, dass es hier auch um Wählerstimmen geht? Können Sie haben. Eine echte Verkehrswende wäre ein wichtiger Bestandteil des Klimaschutzes. Und das Drehen an kleinen Stellschrauben ist angesichts der massiven Herausforderungen für die Umwelt und die Gesellschaft eben nicht ausreichend. Und je länger die großen Maßnahmen auf die lange Bank geschoben werden, desto größer wird der Handlungsdruck, desto radikaler wird der unausweichliche Wandel letztlich sein müssen. Die stolz herausposaunte Bezeichnung Klimahaushalt, die wir in den letzten Wochen gehört haben, verdient dieser Entwurf jedenfalls nicht. Es ist ja immerhin gut, dass die Verkehrswende und weitere Klimaschutzmaßnahmen jetzt in der kommunalpolitischen Diskussion ganz oben auf der Agenda stehen. Wenn das allerdings dazu führt, dass über wesentliche Fragen, die einen erheblichen Teil der Stadtbevölkerung im Alltag rumtreiben, nämlich die zunehmende Wohnungsnot, Armut, Unterversorgung und ungleiche Lebens- und Bildungschancen, fast gar nicht mehr öffentlich diskutiert wird, haben wir ein Problem. Während der Magistrat sich vor dem Hintergrund nach wie vor sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen und wirtschaftlichen Wachstums immer wieder gerne dafür feiern lässt, wie solide und verantwortungsvoll die Haushaltskonsolidierung betrieben wird, klafft zwischen den Lebens- und Bildungschancen in den einzelnen Stadtteilen weiterhin eine Lücke, die größer und nicht kleiner wird. Und es ist ja offensichtlich so, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung von den wirtschaftlich positiven Entwicklungen der letzten Jahre nicht profitiert hat. Steigende Kosten, etwa für die Miete, stehen Einkommen gegenüber, die mit diesem Anstieg überwiegend nicht Schritt halten können. Deutlich wird das an verschiedensten Punkten, so etwa an der Tatsache, dass Nordholland mit 14,8%, Rothen-Dittmold mit 15,5% und Weserthur mit 13,3% eine in etwa doppelt so hohe Erwerbslosenquote haben wie der stadtweite Durchschnitt. Und während die Erwerbslosenquote auch in diesen und anderen strukturell benachteiligten Stadtteilen in den letzten Jahren zurückgegangen ist, steigt der Anteil der arbeitenden Armen hier an. Ähnliche Entwicklungen sind durchaus auch stadtweit zu beobachten. Hier konzentrieren sie sich daneben. Weit erhellender nämlich als die offiziellen Erwerbslosenquoten ist der prozentuale Anteil der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an der Gesamtzahl der Haushalte. Und der liegt in Rothen-Dittmold bei 26,2%, in Nordholland bei 23,7% und im Weserthur bei 19,2%. Aber auch Oberzweren ist mit 17% hier noch recht weit vorne vertreten. Besonders hervorzuheben ist die Beschäftigungsquote der Frauen, die in Nordholland mit 33% mit Abstand die niedrigste in Kassel ist, gefolgt von Weserthor mit 38,0 und Rothen-Dittmold mit 38,5. Das heißt mit anderen Worten, dass in der Nordstadt 2/3 aller Frauen im Stadtteil im erwerbsfähigen Alter sich in keinem regulären Lohnarbeitsverhältnis befinden. Das ist womöglich auch ein Hinweis auf wirkungsmächtige patriarchale Strukturen, die Frauen in bestimmten soziokulturellen Milieus auf eine Rolle als Hausfrau und Mutter festlegen. Vor allem aber verweist es auf die immer noch unzureichenden Qualifizierungsangebote für Frauen, auf den Mangel an Kinderbetreuungsangeboten, die für junge Mütter eine Voraussetzung zur Integration in den Arbeitsmarkt wären. Und wie sich Armut gerade in der jungen Generation verfestigt und zum ständigen Begleiter der Sozialisation in Schule und sozialem Leben wird, lässt sich vielleicht in etwa daran ermessen, dass in Nordholland 55,4% aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren Leistungen nach SGB II erhalten. In Rothen-Dittmold 48,1% und im Wesertor 46,6%. Aber auch in Bettenhausen, Oberzweren, Mitte, Forstfeld und Waldau trifft diese bittere Realität für rund 1/3 der Kinder und Jugendlichen zu. Und rund 4.000 Kinder im Kita-Alter beziehen Teilhabeleistungen nach dem Bildungspaket. Und gerade bei den Kindern und Jugendlichen fällt die soziale Spaltung in mehrfacher Hinsicht besonders ins Gewicht. Gerade in den von Armut besonders betroffenen Stadtteilen ist auch die Betreuungsquote unterdurchschnittlich. Zu viele Kinder haben keine U3- bzw. Kita-Betreuung, weil Eltern nicht wissen, wie sie an einen Betreuungsplatz kommen sollen und weil Betreuungsplätze und Fachkräfte fehlen. So sind in Nordholland nur 15,9% der unter Dreijährigen in einer Kinderbetreuung, stadtweit 27,9. Lediglich 71,0% der 3- bis 6-Jährigen besuchen eine Kita. Und die Betreuungsquote der 6- bis 10-Jährigen, Hort etc., liegt bei gerade einmal 16,2%. Zum Zeitpunkt der Einschulung haben 26,2% der Kinder in der Nordstadt weniger als 18 Monate lang eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht. Der Kita-Ausbau schreitet voran, das bestreiten wir gar nicht. Aber er hinkt dem realen Bedarf weit hinterher. Und stadtweit fehlen immer noch 700 Kita-Plätze, davon laut Informationen des Kinderschutzbundes allein etwa 300 in Rothen-Dittmold. Und dieser Mangel hat langfristige Folgen für den weiteren Bildungs- und Sozialisationsweg von Kindern. Bei den Schuleingangsuntersuchungen des Gesundheitsamtes fallen zum Beispiel für die Kinder aus der Nordstadt einige dramatische Werte auf. So wiesen 30,1% der Kinder Auffälligkeiten bei der Feinmotorik auf, 27,7% Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung, 36% hatten kein Vorsorgeuntersuchungsheft, 53% hatten im ersten Schuljahr behandlungsbedürftige Zähne. Bis zum 4. Schuljahr sinkt diese Quote dann auf immer noch leicht überdurchschnittliche 30,9%. Ich könnte das noch mit ähnlichen Zahlen für andere Stadtteile ergänzen, aber es ist, denke ich, auch so schon klar geworden, dass das Zusammenspiel von Armut, prekären Lebenslagen und dem Mangel an Betreuungsplätzen eine verlorene Generation von Kindern und Jugendlichen hervorbringt, die kaum eine Chance hat, die strukturellen sozioökonomischen Benachteiligungen, mit denen sie seit ihrer frühesten Kindheit lebt, wieder aufzuholen. Der in diesem Jahr vom Gesundheitsamt vorgelegte Bericht zur Kindergesundheit und zu den Ergebnissen der Schuleingangsuntersuchungen 2012 bis 2016 endet mit 11 Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die geeignet wären, der Kindergesundheit vor allem in der Stadt Kassel und vor allem für Kinder aus schwierigen sozioökonomischen Lagen zu verbessern. In der Diskussion dieser Empfehlungen hieß es letztendlich zu fast jeder dieser Empfehlungen, für die Umsetzung fehle es an den nötigen Ressourcen. Jetzt werden also auf Antrag der Koalition für die Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts 20.000 Euro im Haushalt eingestellt. Nun, das ist immerhin ein Anfang, aber eben auch nicht mehr. Und gerade vor dem Hintergrund des nun plötzlich über die Stadt gekommenen Geldsegens, der auch nach Abzug der Maßnahmen aus der Veränderungsliste und der im Fivigroup bewilligten Haushaltsänderungsanträge der Koalition noch zu einem Überschuss von 39,5 Millionen Euro führen wird, wäre deutlich mehr drin gewesen. Die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die von einer zunehmenden Prekarisierung und Unsicherheit der Lebensperspektive, einer sich vertiefenden sozialen Spaltung und einem daraus resultierenden Vertrauensverlust in die Gestaltungsmacht von Politik im Allgemeinen geprägt sind, kann ein städtischer Haushalt nicht verändern, das ist klar. Aber er könnte gegensteuern, soziale Schutzmechanismen kommunal ausgestalten und Lebens- und Teilhabechancen sichern. Und eben das tut dieser vorliegende Haushaltsentwurf nicht im ausreichenden Maße. Es wäre eine langfristige Aufgabe von Kommunalpolitik, auch darauf hinzuwirken, dass die ungleichen Lebensbedingungen, die unverändert zwischen den wohlhabenden Stadtteilen im Westen und den sozioökonomisch benachteiligten Stadtteilen im Norden und Osten der Stadt klaffen, verringert und allmählich beseitigt werden. Davon sehen wir bisher haushaltswirksam immer noch zu wenig. Sichtbar wird das auch an dem offenkundigen Widerwillen, mit dem der Magistrat auf die sich zuspitzenden Probleme auf dem Wohnungsmarkt reagiert. Im vorliegenden Haushaltsentwurf ist von einem Gegensteuern quasi gar nichts mehr zu spüren. Nachdem schon in den letzten Jahren der Schwerpunkt im Bereich Wohnen darauf lag, Bauland für neue Einfamilienhaussiedlungen zu erschließen, und das Beispiel Feldlager wurde ja heute wieder als besonders herausragendes Beispiel genannt dafür, wie hier Wohnraum geschaffen wird in der Stadt. Und ich weiß nicht, wie oft man Ihnen das noch sagen muss. In Kassel verschärft sich die Wohnungsnot, ist günstiger Wohnraum knapp geworden. Gentrifizierung in den begehrteren Wohnlagen Realität. Verdrängungsprozesse durch Luxussanierung, Entmietung und eine einseitige bauliche Entwicklung, eine wachsende Gefahr für diejenigen, die mit der Kostenexplosion auf dem Wohnungsmarkt nicht mehr Schritt halten können. Mittel- und langfristig geht es vor allem darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, auch Sozialwohnungen zu bauen. 8.000 Wohnungen befinden sich derzeit in der Planung oder im Bau. So gut wie keine davon wird für Menschen mit wenig Einkommen bezahlbar sein. Auch die Sozialwohnungsquote, für die sich ja hier alle gefeiert haben, dabei wurden wir hier noch vor 2,5 Jahren verlacht und beschimpft als sozialistische Sozialstaatsnostalgiker und Romantiker, als wir die gefordert haben. Das wurde damals von Ihnen abgelehnt. Jetzt ist sie beschlossen, nun möchte jeder es selber gewesen sein, aber auch diese Sozialwohnungsquote schafft es eben nicht, Wohnungen zu schaffen, die für Arbeitslose laut Jobcenter angemessen wären. Dafür wären weitere Maßnahmen erforderlich. Die Folgen sind kontinuierlich steigende Obdachlosenzahlen, weitere 5% im letzten Jahr, geschätzt ein Vielfaches mehr. Nun, wenn es schon nicht im Bau günstig klappt, sollte oberste Priorität die Sicherung des Bestands sein. Stattdessen sind bei der GWG immer weniger Wohnungen innerhalb der Kosten der Unterkunft des Jobcenters. Und in der Rembrandtstraße erleben wir, wie eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft günstigen Wohnraum zerstören will und dabei bis jetzt von der Stadt nicht gestoppt wird. Auch hier wird es an den Mieterinnen liegen, diesen Prozess aufzuhalten. Die Zahl der direkt miet- und belegungsgebundenen Wohnungen liegt inzwischen bei deutlich unter 6.000 stadtweit. Im Zeitraum von 2010 bis 2015 sind insgesamt allein 1.495 Wohnungen in der Stadt Kassel aus der Bindung gefallen, seitdem noch einige mehr. Und die Zahl der in den letzten Jahren realisierten Sozialwohnungen ist viel zu gering, um den Bedarf zu decken. So unterliegen inzwischen weniger als 7% aller Wohnungen in der Stadt einer Mietpreis- und oder Belegungsbindung. Und auch wenn man zeitweilig den Eindruck gewinnen konnte, dass ein Ansatz von Problembewusstsein in Teilen der Magistratskoalition Einzug gehalten hat, in der Praxis ist davon noch nicht so richtig viel zu spüren. Nötig wäre es, gemeinsam mit der GWG ein größer angelegtes kommunales Sozialwohnungsbauprogramm aufzulegen mit klar erkennbaren Zielen und Schwerpunktsetzungen und zugleich durch wirksame Milieuschutzsatzungen und die Einrichtung einer Stabsstelle Mieterschutz Druck vom Bestand zu nehmen und die Mieterseite zu stärken. Aber auch hier Fehlanzeige. Was uns ebenfalls fehlt, ist eine transparente, nachvollziehbare und im Haushalt sich niederschlagende Strategie zur Bearbeitung des Sanierungsstaus an den öffentlichen Schulgebäuden. Nun haben wir in diesem Jahr ein von uns kritisch begleitetes Konstrukt beschlossen, in dessen Rahmen 5 besonders sanierungsbedürftige Schulen an eine städtische Immobiliengesellschaft ausgegliedert und von der GWG Pro saniert und unterhalten werden sollen. Abgesehen davon, dass der Planungsprozess ja offensichtlich zumindest im ersten Projekt nicht so ganz reibungslos zu laufen scheint, kann das doch wohl jetzt nicht heißen, dass damit das Thema erledigt ist. Wir mussten uns im letzten Jahr damit auseinandersetzen, dass wir einen Sanierungsstau von ca. 200 Millionen Euro an den Schulgebäuden abzuarbeiten haben. Und das geht eben noch weit über die genannten 5 Schulen hinaus. In den nächsten Jahren werden voraussichtlich weitere Schulgebäude aus den 1970er Jahren hinzukommen. Hier wären über die GWG Pro-Projekte hinaus kontinuierliche Investitionen der Stadt dringend geboten. Und da sieht es allerdings relativ mau aus. Darüber hinaus wäre zu fragen, wie viele Sanierungen, Neubauten eigentlich noch aus der Verantwortung des Bauamts ausgegliedert werden sollen. Mit der Verlagerung immer weiterer Projekte in die GBG Pro werden die Investitionskosten aus dem Haushalt in künftige Mietzahlungen verlagert. Das mag haushaltspolitisch eine schöne Kosmetik abgeben, aber auf die Dauer wird das dann auch zum Problem. Nach den 5 Schulen sollen inzwischen die Kita Nordshausen und die neue Eishalle von der GWG Pro errichteten betrieben werden. Was kommt denn als nächstes? Bei uns mehren sich angesichts dieser zunehmenden Überfrachtung der GWG Pro die Zweifel an der Nachhaltigkeit dieses Instruments. Noch ein Wort zur politischen Kultur, die auch in dieser Haushaltsdebatte mal wieder in schillernden Farben deutlich geworden ist. Dass in der zweiten Haushaltslesung im Fivigruh mal wieder, wie jedes Jahr, ausnahmslos ausschließlich die Haushaltsänderungsanträge der Magistratskoalition eine Mehrheit fanden, mag für viele hier pure Normalität sein. Egal, wie sie begründet sind, ob die Zustimmung zu den Anträgen nur mit 2.000 oder 2 Millionen Euro zu Buche schlagen würden, egal auch wie eng oder weit der finanzielle Spielraum gerade ist, für einen Haushaltsänderungsantrag der Kasseler Linken, der CDU oder der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten hebt sich aus den Reihen der Koalition kein Finger. Und ich finde das sehr bedauerlich. Herr Dr. von Rüden hat darauf ja eben auch schon Bezug genommen. Und das mag im Bundestag oder im Landtag seine Berechtigung haben. Und dort, wo beantragte Mittel diametral entgegengesetzte Ziele stärken würden als die der Magistratskoalition, sicherlich auch auf der kommunalen Ebene. Aber in dem Maße, in dem das hier praktiziert wird, ist es einfach lächerlich und jedes Jahr wieder eine vergebene Chance im Hinblick auf die eigentlich angebrachte Diskussion über Sachthemen. Im letzten Jahr gipfelte es in der zweiten Lesung in einem unwürdigen Gezanke darüber, welcher von zwei wortgleichen und summengleichen Haushaltsanträgen zuerst zu behandeln sei. Natürlich der Koalition, um den einer Oppositionsfraktion gar nicht behandeln zu müssen. Und in diesem Jahr hielten die Ausschussvertreterinnen von SPD und Grünen es gar für nötig, bei zwei Sachfragen, in denen sich bekanntermaßen alle einig waren, nämlich in der Aufstockung der Mittel für den Kasseler Jugendring und die benötigten zusätzlichen 25.000 Euro für Dark Kids, beide Anträge des Jugendhilfeausschusses und im Fall der Mittelerhöhung für Dark Kids auch noch denen der FDP, Freie Wähler und Piraten niederzustimmen, damit ausschließlich ihre eigenen Anträge bewilligt werden. Nur mal so nebenbei angemerkt, die Kasseler Linke hatte ursprünglich auch noch einen Antrag zur Erhöhung der Dark-Kids-Mittel in Vorbereitung, den wir dann aber gar nicht erst eingebracht haben, nachdem klar war, dass es einen gleichlautenden Antrag aus dem Jugendhilfeausschuss geben würde. Und das ist dann doch wohl etwas, dem man normalerweise ohne schlechtes Gewissen und ohne Probleme zustimmen könnte. Und so wie ich Ihre Mentalität mittlerweile einschätze, wundert sich bei Ihnen sicherlich auch niemand darüber, dass von manchen Ortsbeiräten, wie etwa Rothen-Dittmold, deren Anträge in den letzten Jahren ohnehin ausnahmslos abgelehnt wurden, weil da wohl die falschen Leute in der Mehrheit sind, inzwischen auch gar keine Haushaltsanträge mehr kommen. Und dieser verheerend schlechte Stil, ohne Ansehen des Inhalts, alles stumpf abzulehnen, was nicht ihr eigenes Logo im Briefkopf trägt, wird sich eines Tages rächen. Denn das fördert aktiv Politikverdrossenheit und die Vorstellung, dass es auch auf kommunaler Ebene gar nicht darum geht, gemeinsam über Sachfragen zu beraten und zu entscheiden, sondern ausschließlich darum, das richtige Parteibuch zu haben. Und so manche, gerade aus der SPD-Fraktion, die jetzt an dieser Stelle toben und Zwischenrufe ausüben, wären, wenn wir hier nicht in Nordhessen, sondern in Niederbayern wären, garantiert nicht in der SPD, sondern ganz woanders. Aber alles in allem kann man bilanzieren, dieser Haushaltsentwurf enthält im Einzelnen durchaus Ansätze in die richtige Richtung. Die haben wir auch gewürdigt und dementsprechend in der zweiten Lesung sowohl der Veränderungsliste als auch nahezu sämtlichen Änderungsanträgen der Koalition zugestimmt. Aber deutlich wird auch, die Koalition ist offensichtlich vor allem bemüht, kontroverse Themen abzuräumen und Druck vom Kessel zu nehmen, anstatt einen kohärenten Entwurf für den sozialökologischen Umbau, die Verkehrswende und eine soziale Stadtentwicklung für alle vorzulegen. Das reicht noch lange nicht als Vision für eine lebenswerte Zukunft der Menschen in dieser Stadt und deshalb werden wir den vorliegenden Haushaltsentwurf ablehnen.
Mit Blick auf die Uhr gehen wir jetzt in die bewirtschaftete Pause. Die nächsten Redner auf der Liste sind Herr Werl, Herr Berghaut, Herr Hartmann mit 3 Minuten, Herr Kalb mit 3 Minuten und Herr Andreas Ernst mit der vollen Redezeit.
Danke.
Tja, wenn jetzt alle kämen, könnten wir weitermachen. Aber wir sind eigentlich auch beschlussfähig, wenn ich in die Runde gucke. Also dann denke ich, machen wir weiter in der Rednerliste und der Herr Werl hat das Wort.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Wieder ist ein Haushalt zu beschließen, der wie die Jahre zuvor gestiegen ist und den Anforderungen des kommenden Jahres gerecht werden muss. Doch zunächst, meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein paar einführende Worte zur AfD verlieren. Die Alternative für Deutschland wurde als demokratische Partei im März 2016 in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl mit 10,97% der Wählerstimmen in die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel gewählt. Und damit, wie es gleichermaßen für alle Wahlen und Parlamente gilt, demokratisch legitimiert, Herr Oberbürgermeister. Ethos war und ist es, die Interessen unserer Wähler zu wahren, verantwortungsbewusst zu handeln, vorurteilsfrei offen Entscheidungen zu treffen und diese abschließend gegenüber den Bürgern der Stadt Kassel zu rechtfertigen und kommunizieren. Die Zukunft für unsere Stadt und unsere Region zu gestalten, ist keine leichte Aufgabe. denn sie bedarf der Verwaltung und Zusammenarbeit vieler ziviler und staatlicher Einrichtungen. Nichtsdestotrotz, und hier wiederhole ich mich im Blick auf meine Haushaltsrede von vergangenem Jahr, sollten wir bei allen Entscheidungen, welche wir treffen, stets das offene Ohr an den Bürger dieser Stadt haben und diese mitnehmen und an möglichst vielen Prozessen beteiligen. Transparenz und Bürgerbeteiligung sollten nicht nur eine Absichtserklärung, sondern eine ernst gemeine Pflichtaufgabe der Politik und Verwaltung sein. Dies erwähne ich auch im Hinblick der späteren und hoffentlich lebhaft geführten Debatte bezüglich des Standorts des geplanten Documenta-Instituts. Dieses Jahr liegt eine Haushaltssatzung vor uns mit Ausgaben in Höhe von derzeit in etwa 881 Millionen und Einnahmen von ca. 924 Millionen Euro, zusammengestellt in zwei Bänden, über die wir hier und heute zu befinden haben. Unterstützenswert sind die dringend notwendigen Investitionen in unter anderem die Bereiche Bildung, Mobilität, Digitalisierung, Kultur und Sport sowie Grünflächen. Zu nennen wären hier exemplarisch die Sanierung des Schulhofs der Max-Eid-Schule, die Finanzierung des Umbaus der drei Brücken und die bereitgestellten Gelder für den Neubau der Stadtschleuse. Genauso wie die rund 18 Millionen Euro für den Digitalpakt Schule, sowie die Mittel für die Sanierung des Palais Bellevue und die Investitionen für das Staatstheater Kassel. Nicht unerwähnt bleiben sollen letztlich auch die Mittel für Ersatz und Neupflanzungen von Bäumen sowie Wanderwegen. Demgegenüber stehen jedoch auch gewichtige Kritikpunkte, die nicht auszuklammern und für unser Abstimmungsverhalten entscheidend sind. Zu nennen wären hier unter anderem die dem Steuerzahler aufgebürdeten Kosten einer nicht durchdachten und rein ideologisch motivierten städtischen Migrationspolitik sowie Verkehrs- und Energiewende. Des Weiteren sind die erneut gestiegenen Ausgaben in den Bereichen Personal- und Transferaufwendungen, Zuschüsse und Zuwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anzuführen. So sind beispielsweise die Personalaufwendungen ohne Versorgungsaufwendungen von 119,3 Millionen Euro im Jahre 2009 auf mittlerweile geplante 183,8 Millionen im Jahr 2020 gestiegen. Eine Steigerung um etwa 54% in 10 Jahren. Mit den Versorgungsaufwendungen zusammengerechnet stellen die Personalaufwendungen mittlerweile in etwa ein Viertel des Gesamthaushalts dar. Darüber hinaus sind auch die aus ideologischen und oder koalitions- und politiktaktischen Ablehnungen der aus unserer Sicht sinnvollen Anträge zu beanstanden. So können wir es nicht nachvollziehen, wie bei einem diesjährigen Haushaltsüberschuss von etwa 49 Millionen Euro die Bereitstellung der Gelder für eine kooperative kommunale Mitgliedschaft bei der Antikorruptionsplattform Transparency International Deutschland e.V. oder die Entwicklung bzw. Lizenzierung einer Bürgerbefragungs-App nach dem Vorbild Thüringens auf Ablehnung stoßen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Oberbürgermeister, aufgrund der genannten und auch weiterer hier jetzt nicht weiter ausgeführten Punkte wird die AfD-Fraktion die vorgelegte Haushaltssatzung ablehnen. Last but not least beantragen wir für den Antrag der Kasseler Linken mit dem Titel Kommunale Handlungsfähigkeit verbessern, Investitionsprogramm für Kassel, die getrennte Abstimmung der Punkte 2 sowie 4. Herzlichen Dank.
Herr Bergert.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrter Herr Tonicke, sehr geehrter Herr Herrmann, sehr geehrter Herr Hane, sofern Sie noch da sind. Unsere Fraktion wird den Haushalt ablehnen. Eine Pressemitteilung mit vorgefertigten Zitaten unserer Fraktionsmitglieder ist Ihnen zugegangen heute Morgen. Sollten Sie darüber hinaus Fragen für Ihre Berichterstattung haben, stehen wir Ihnen gerne für Gespräche zur Verfügung. Wir glauben, dass wir die Diskussion über den Haushalt nicht unnötig in die Länge ziehen sollten. Bereits im Haushalt war eine sachorientierte Diskussion nicht möglich und hat die Zeit aller Dezernenten und Amtsleiter gekostet. Das möchten wir Ihnen heute ersparen. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordnete, das würde doch reichen. Wieso sollen wir hier erneut eine längliche Rede halten zu Inhalten, die bereits seit langem feststehen und an denen niemand die Absicht hat, Änderungen vorzunehmen oder Verbesserungsvorschläge daran überhaupt nur anzudenken oder aufzugreifen? Und tatsächlich möchte ich Ihnen ganz konkret diese Frage stellen. Ist denn dieser Teil des politischen Theaters nicht entbehrlich? Würde es Ihnen nicht auch reichen, und ich sehe, da gibt es Interesse, würde es Ihnen nicht auch reichen, wenn wir die Rede einfach zu Protokoll geben und im Internet veröffentlichen? Oder wollen Sie sich in den nächsten 15 Minuten tatsächlich mit unseren Ansichten zum Haushalt auseinandersetzen? Tatsächlich ist es nämlich dieser Haushalt eigentlich wert, dass man darüber spricht. Und zwar nicht nur wegen des hohen Haushaltsüberschusses, den wir dieses Jahr erwarten können. Dieser Haushalt, und da schließe ich mich an dem Lob von der Fragestunde an, ist der beste Produkthaushalt, den die Stadt Kassel jemals hatte. Hast du es gemerkt? Und darüber hinaus ist es auch das erste Mal in dieser Wahlperiode, dass wir einen Produkthaushalt entsprechend den Regeln der Gemeindehaushaltsverordnung dieses Landes aufstellen. Das ist ein wichtiger Fortschritt, den wir ausdrücklich begrüßen und hervorheben wollen. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass wir es in den vergangenen Jahren eben nicht geschafft haben, die Vorgaben der neuen Verwaltungssteuerung umzusetzen, und der Start in den Produkthaushalt in diesem Jahr legt die Latte für einen besseren Haushalt in 2020 wahrlich tief. Dieser Haushalt bietet nämlich eine ganze Menge zentrale Dinge nicht, die zu einer sachgerechten Beurteilung durch uns Stadtverordnete erforderlich sind. Erstens. Es gibt keinerlei Möglichkeit, die Kostenansätze im Haushalt mit den Vergleichszahlen aus dem Vorjahr zu vergleichen. Für uns Stadtverordnete ist es also nicht möglich zu erkennen, wie sich die Haushaltsansätze verändert haben. Dass die verwendete Software eine Überleitung nicht hergebe, ist nicht akzeptabel für die Befassung mit diesem Haushalt. Denn es stellt sich doch die Frage, wie sind Sie eigentlich selbst auf diese Zahlen gekommen, Herr Geselle? Sie müssen doch sowas auch gemacht haben. Und wenn Sie diese Zahlen aus dem bisherigen Haushalt herleiten können, warum stellen Sie uns Stadtverordneten diese Überleitung nicht auch zur Verfügung? Die mangelnde Nachvollziehbarkeit im Zeitvergleich wird nochmals verschärft, dadurch, dass die bisher übliche Darstellung der Kostenarten entfällt. In der Vergangenheit war es möglich nachzuvollziehen, in welcher Höhe etwa das Bauamt Aufträge an externe Gutachter vergeben will, welche Kosten die Kämmerei für Unternehmensberater veranschlagt oder in welcher Höhe Bewirtungskosten für Repräsentationsanlässe beim Oberbürgermeister geplant sind. Auch auf der Ertragsseite wurde so deutlich, wie sich etwa die Einnahmen von A wie Abgaben von Spielbanken bis Z wie Zweitwohnungssteuer zusammensetzen. Insgesamt mehr als 200 Kostenarten für die Einnahmen und mehr als 340 Kostenarten für Ausgaben kamen da zusammen. Im jetzigen Haushalt werden es nur noch 30 Positionen sein für Einnahmen und Ausgaben, die ordentliches und außerordentliches Ergebnis und interne Leistungsbeziehungen zusammen darstellen sollen. Dass diese Kostenarteninformationen wegfallen, ist eine massive Fehlentwicklung und ein gravierender Verlust im Sinne eines transparenten Haushalts, über den wir Stadtverordnete für die Bürger dieser Stadt entscheiden sollen. Als Konsequenz daraus haben wir Stadtverordnete in diesem Jahr keinerlei Vergleich oder Bewertungsmöglichkeit für die Zahlen im Ergebnishaushalt. Sie verlangen von uns einen Blankoscheck, den wir Ihnen heute nicht ausstellen werden und können. Und natürlich braucht es mehr Platz, diese zusätzlichen Informationen wie bisher in den Teilhaushalten darzustellen, wenn statt über 30 Ämter dann über 110 Produkte im Haushalt berichtet werden soll. Das ist aber doch vor allem dann ein Problem, wenn Sie den Haushalt ausdrucken und verschicken wollen. Für einen transparenten, digitalen Haushalt, der für jedermann einsehbar und verständlich auf der Webseite der Stadt dokumentiert ist, ist das kein Problem, sondern nur eine zusätzliche Spalte, eine zusätzliche Datendimension und damit tatsächlich ein Gewinn für eine Smart City Kassel. Und so sind wir auch in diesem Jahr enttäuscht darüber, dass es der Stadt wieder nicht gelungen ist, den Haushalt in einem maschinenlesbaren Tabellen- oder Datenbankformat zur Verfügung zu stellen. Die Bereitschaft der Stadt, Daten so darzustellen, dass sie von Dritten einfach digital weiterverarbeitet und genutzt werden kann, ist auch ein guter Gradmesser dafür, wie die Digitalisierungsbereitschaft der Stadt zurzeit aussieht. Und wieder einmal fällt die Stadt leider durch. Zuletzt ist es natürlich auch ungünstig, den Umstieg auf die komplexe Produktstruktur nicht bei der Einbringung des Haushalts, sondern erst in der ersten Lesung zu erläutern, wenn die Vorbereitungszeit der Stadtverordneten bereits vergangen ist. Nun ist es uns bewusst, dass eine solch grundlegende Umstellung wie auf einen Produkthaushalt nicht völlig reibungsfrei ablaufen kann, und darunter fallen für uns etwa Änderungslisten mit einem Umfang von 36 Seiten. Aber nach diesen Erfahrungen der Umstellung halten wir es für umso verwerflicher, dass Sie unseren Antrag, die geplante Struktur des Produkthaushalts im Ausschuss vorzustellen und eine Arbeitsgruppe der Fraktionen einzurichten zur Umstellung auf den Produkthaushalt, den wir Anfang des vergangenen Jahres gestellt haben, hier in der Stadtverordnetenversammlung und im FIWIGRU im Frühjahr dieses Jahres einfach weggebügelt haben. Wenn man dann noch das Timing der Ankündigung der 40 Millionen zusätzlichen KFA-Mittel für das kommende Jahr betrachtet, die ausgerechnet am Montag von der Stadt verkündet wurden, nachdem am Donnerstag die Änderungsanträge der Fraktionen eingereicht werden mussten, dann drängt sich doch der Verdacht auf, dass wir Stadtverordneten, insbesondere der Oppositionsfraktionen, hier systematisch benachteiligt und Informationen zurückgehalten werden. Herr Geselle, als Kämmerer stellen Sie den Haushalt im Auftrag der Stadtverordnetenversammlung auf. Es ist Ihre Aufgabe, allen Stadtverordneten alle notwendigen Informationen so rechtzeitig wie möglich zur Verfügung zu stellen. Und das ist in diesem Jahr nicht ausreichend gelungen und muss besser werden. Und auch bei den Zielen in der Produkte zeigt sich, dass offenbar manche Regeln für einige Produkte gleicher sind als für andere. So ist es uns völlig unverständlich und ein falsches Signal an die Stadtgesellschaft, wenn das einzige Produkt im ersten Produkthaushalt dieser Stadt, für das keine individuellen Kennzahlen festgelegt werden, ausgerechnet der Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters ist. Kommen wir zu den Inhalten. Da ist es natürlich erfreulich, dass wir mit den zusätzlichen Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich in diesem Jahr endlich wichtige Investitionen finanzieren können. Und so unterstützen wir es ausdrücklich, dass die Mittel für den Neubau der drei Drücken und für das Documenta-Institut jetzt bereits eingestellt werden. Auch, dass es nochmal eine deutliche Aufstockung beim Radverkehr gegeben hat, ist aus unserer Sicht sehr gut und richtig. Allerdings führen die eingestellten Mittel erst dann zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, wenn sie auch tatsächlich verbaut und ausgegeben wurden. Deshalb ist es aus unserer Sicht jetzt wichtig, die Bauprojekte zügig umzusetzen, auch um weitere Baukostenrisiken zu vermeiden. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es auch aus unserer Sicht nicht verwerflich ist, Mittel für den Straßenbau und Straßensanierung vorzusehen. Denn auch dabei kann der Radverkehr durch bessere Fahrbahnen, bessere Markierungen oder neue Querschnittsaufteilungen profitieren. Gerade im Bereich der Wege- und Straßenqualität halten wir es für wichtig, eng mit den Ortsbeiräten zusammenzuarbeiten. Und deshalb brauchen die Ortsbeiräte nicht nur mehr Mittel für die örtliche Gemeinschaft, um sie dann in kleinen Häppchen an örtliche Initiativen weiterzugeben, sondern sie brauchen insgesamt mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Verbesserungen der Wege im Nahbereich und die Plätze und Grünanlagen im Quartier. Aber wir müssen uns doch noch einmal grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie denn die Beratungen zum Haushalt abgelaufen sind. In diesem Jahr waren wir erneut Zeuge eines absurden Theaters im Finanzausschuss. Zweimal musste Rot-Grün die Finanzierung des Jugendrings ablehnen, bevor sie ihrem eigenen Antrag dann endlich zustimmen konnte. Und genauso grotesk, und das hat Herr von Rüden ja schon ausgeführt, war die Diskussion, in der die Grünen erklärten, warum sie 50.000 Euro für zusätzliche Bäume im Stadtgebiet zur Klimaanpassung ablehnen würden, wie es die CDU vorgeschlagen hatte. Und auch die Geschichte der Begründung, mit denen Sie es seit Jahren ablehnen, die Bürgerhäuser mit einem WLAN-Zugang auszustatten, setzen Sie in diesem Jahr fort. Nachdem es am Anfang nicht gewünscht, dann nicht notwendig war, ist nun der Ablehnungsgrund, dass die Zuständigkeit wechseln würde. Die Nutzergruppen können unterdessen übrigens weiterhin im Scheidemann- und Elisabeth-Selbert-Haus nicht ins Internet. Das Olaf-Palmer-Haus wird jetzt abgerissen, aber Sie können sich tatsächlich auf die Schulter klopfen. Denn Sie haben es geschafft, dass Anliegen der Oppositionsfraktion generell abgelehnt werden. Denn um nichts anderes geht es Ihnen doch dabei und das tun Sie entgegen besseren Wissens. Und dieses Verhalten zeugt nicht von Souveränität oder Verantwortung, sondern es zeigt, dass Sie sich immer wieder Ihrer Bedeutung, Stellung und Macht selbst vergewissern wollen und dieses auch nach außen demonstrieren müssen. Damit tragen Sie auch zur Politikverdrossenheit und zur gesellschaftlichen Polarisierung bei, weil es eben keine sachorientierten Diskussionen in den demokratisch und öffentlich tagenden Gremien gab und gibt. Und das ist tatsächlich ein Problem für die politische Kultur in dieser Stadt. Nein, es ist vielmehr die Angst vor dem eigenen Kontroll- und Bedeutungsverlust, der Sie in dieses absurde Verhalten treibt. Nun geht es bei diesem Thema um vergleichsweise niedrige Beträge. Schwerer wiegt es aus unserer Sicht, dass Sie unsere Anträge zur besseren Ausstattung der Schulen abgelehnt haben. Bei einer so guten Haushaltssituation wie in diesem Jahr müssen auch endlich die Schulen die Möglichkeit bekommen, ihre Ausstattung zu modernisieren. Die Schüler brauchen nicht nur gedämmte Dächer und Sporthallen, wie es das KIPP finanziert hat in der Vergangenheit, sondern sie brauchen auch neue Stühle, neue Lernmaterialien für naturwissenschaftliche Versuche, Instrumente für den Musikunterricht oder Geräte für den Sport. Hier finden wir es wirklich enttäuschend, dass Sie dies in diesem Jahr ablehnen. Dass Sie inhaltlich dieselbe Überlegung angestellt haben, zeigt doch Ihr Koalitionsantrag, bei dem Sie 100.000 Euro für die Ausstattung von Kitas bereitstellen. Genau so etwas hätten alle unsere Schulen nötig und es wäre in diesem Jahr finanzierbar gewesen. Weitere Sorgen macht uns die Selbstverständlichkeit, mit der sämtliche Bauprojekte, die diskutiert werden, an die GWG Pro ausgelagert werden. Für die Mammutaufgabe der Schulsanierung war das Vorhaben für unsere Fraktion nachvollziehbar. Wir sind aber keineswegs der Meinung, dass künftig alle neuen Gebäude im GWG-Pro-Modell entstehen sollen. Dass künftig alle Gebäude bei der Immobilien GmbH und Co. KG landen sollen und wir Stadtverordneten uns künftig auf den guten Willen der wenigen Aufsichtsratsmitglieder in diesen Gesellschaften verlassen sollten, die zudem nach Gesellschaftsrecht darüber gar nicht berichten dürfen. Und es ist schon befremdlich, wenn der künftige Projektpartner in den Folien, mit denen er über die Zusammenarbeit berichtet, dann verlautbaren lässt, dass die Stadt als Auftraggeber trotz Förderprogramme personell und finanziell nicht in der Lage ist, diese Leistungen zu erbringen. Von so einem Partner oder diese Form der Zusammenarbeit halten wir nicht für gut. Wir brauchen kein Schattenreich GWG Pro, in dem künftig die Millionen für städtische Gebäude verschwinden, sondern eine transparente Darstellung direkt im Haushalt. Die Stadt war bisher in der Lage, Kitas zu bauen und zu betreiben, und wir erwarten, dass sie das auch weiterhin finanziell und personell bleibt. Beim wichtigen Zukunftsthema Digitalisierung bleibt die Stadt weiter eine klare Strategie schuldig, wie nicht nur die Schulen, sondern auch die Stadtverwaltung selbst modernisiert und digitalisiert werden soll. Dass es ein Projekt für digitale Angebote zur Märchenstraße als Teil der Digitalisierungsstrategie geben soll, was ja Herr Hartig auch ausgeführt hat in seiner Rede, das klang zunächst wie ein Märchen für uns, hat uns aber sehr erfreut, denn bedeutet das doch, dass es offenbar eine Strategie zur Digitalisierung gibt. Und wenn es denn diese Strategie gibt, Herr Geselle, dann fordere ich Sie an dieser Stelle nochmal auf, diese Strategie den Stadtverordneten vorzulegen und sie zu beraten und diskutieren. Die Smart City Kassel ist im Moment eine leere Worthülse. In diesem Jahr tauchte auch erstmals der Begriff agil in Bezug auf modernes Verwaltungshandeln auf. Ich würde mich freuen, wenn neben diesen Buzzwords tatsächlich konkrete, am Bürgernutzen orientierte Ansätze realisiert werden würden. Doch leider zeigt auch der kommende Haushalt weder einen Weg noch konkrete Projekte auf, wie der Öffentlichkeit mehr Daten zur Verfügung gestellt werden können oder wie neue Anwendungen gemeinsam mit anderen Kommunen als freie Software entwickelt werden können. Die Weichen, die wir jetzt stellen, werden ganz wesentliche Teile der zukünftigen Kosten- und Entwicklungsdynamik dieser Stadt bestimmen. Das habe ich in der Debatte zum Digitalisierungsausschuss hier bereits ausgeführt. Unsere Fraktion hat dazu verschiedene Vorschläge bereits gemacht und erwartet die fachliche Diskussion zu ausstehenden Anträgen im FIWIGRU, der inzwischen einen Rückstau von 26 Anträgen der Fraktion aufweist. Wir glauben, dass wir diese wichtigen Themen im nächsten Jahr nicht durchaus sitzen und nicht behandeln, in einem überforderten Ausschuss weiter bearbeiten sollten und sind auf Ihre Lösungsvorschläge dazu gespannt. Besonders gefreut haben wir uns in diesem Zusammenhang aber über den Parteitagsbeschluss der CDU, jetzt gerade im November, der die Digitalcharta beschlossen hat und da, Zitat, auf Offenheit als Standard bei der Digitalisierung Deutschlands setzen möchte. Bei SPD und Grünen ist das bereits auf Landes- oder Bundesebene Landesposition und deswegen glauben wir, dass sich hier eine neue Chance zur fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit bei der Erarbeitung einer wichtigen Zukunftsgrundlage bietet. Deshalb laden wir Sie erneut ein, gemeinsam an einer Grundlage für zukünftige Digitalisierungsprojekte in dieser Stadt zu arbeiten. Es wäre höchst bedauerlich, wenn Sie sich hier wieder einer Zusammenarbeit am richtigen Thema verweigern, weil es eben wieder nicht von Ihnen selber kommt. Politisch wäre der wichtigste Baustein Zukunft, dass Sie sich von der Abschattungspolitik der Koalition verabschieden und wir zu einer offenen, sachlichen Debatte kommen, wie die Gelder der Bürger dieser Stadt verwendet werden sollen. Das ist nicht nur unser Interesse als konstruktive Opposition, sondern wird zumindest mittelfristig auch für rot-grüne Interessen wichtig sein. Tun Sie das also aus eigenem Interesse und aus Verantwortung für die politische Kultur in dieser Stadt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Hartmann.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst einmal möchte ich festhalten, dieser Haushalt ist natürlich auch ein Haushalt, der von allen Koalitionsfraktionen getragen wird. Und an der Stelle muss man auch festhalten, viele Projekte, die er beinhaltet, aber auch in der Strategie letzten Endes ausgerichtet sind, sind Projekte, die uns gemeinsam verbinden. Und wen wundert's, dass uns diese Projekte gemeinsam verbinden, sonst wären wir ja nun auch schließlich nicht in einer gemeinsamen Koalition. Man muss auch festhalten, lieber Dr. von Rüden, Standortpolitik von Kassel wird hier in Kassel gemacht und die Haushaltsführung der letzten Jahre führte unter anderem dazu, dass Altschulden in hohem Maße getilgt wurden und Kassenkredite abgebaut wurden. Und das, lieber Dr. von Rüden, hat selbst Ihre Landesregierung gewürdigt. Der Haushalt, das möchte ich auch an dieser Stelle festhalten, ist unserer Meinung nach sehr wohl ein großer Wurf. Denn er beinhaltet die Mobilität der Zukunft, die Schule und die Kinderbetreuung der Zukunft und die Stadtgesellschaft der Zukunft, so wie wir sie uns vorstellen. Das haben wir in einer Vielzahl von Projekten heute Abend gehört. Ihre Konzepte allerdings und Ihr Zukunftsbild von Kassel ist weder in der politischen Arbeit noch in den Haushaltsberatungen erkennbar geworden. Und das finde ich sehr schade. Ich freue mich immer, wenn Sie natürlich auch Ihr Herz für die Umwelt entdecken. Sie loben ja die Projekte, die wir hier nachhaltig planen. Und vielleicht steigt der ein oder andere aus Ihrer Fraktion auch mal auf das Fahrrad um wie Dr. Wett und dann können wir auch von Ihnen eine progressive Verkehrspolitik erwarten. Kritik am Haushalt, die haben wir alle erwartet. Aber bei allen Ablehnungsgründen, die Sie genannt haben und das von links nach rechts, hätten Sie dem Haushalt mit Sicherheit nicht zugestimmt, wenn wir zum Beispiel 50.000 Euro für Stadtbäume aufgenommen hätten. Auch dann würden Ihre Gründe immer noch überwiegen. Und es verwundert natürlich auch nicht, auch wir sind im Gespräch mit den Menschen in dieser Stadt und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir auch auf die Bedürfnisse eingehen. Und das Lob der Oppositionsfraktion ist auch angekommen. Wir ziehen ja in diesem Haushalt viele Projekte vor. Das heißt aber, dass wir diese Projekte längst geplant, gedacht haben und dass diese nicht erfunden werden müssen, weil wir in dieser Koalition konzeptionell vordenken. Und wenn ich jetzt höre, dass die AfD vorurteilsfrei hier in diesem Haus arbeitet, dann ist es für mich der Treppenwitz des Jahrhunderts. Wenn man auf der anderen Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen, Anträge stellt, die Gelder zum Beispiel in der politischen Bildung oder in der Schwangerschaftskonfliktberatung oder bei der Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund streichen wollen und sie auf der anderen Seite in den Tierschutz geben möchten, der ist sicherlich wichtig und vor allen Dingen auch im Haushalt vorgesehen. Mit uns werden sie das Spiel nicht spielen, Menschen gegen das Tierwohl auszuspielen.
Ist gut. Ich komme gleich noch. Nochmal. Herr Kalb, 3 Minuten.
Sehr geehrter Herr Vorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will in der gebotenen Kürze nur noch mal kurz Stellung nehmen zu dem Antrag der Fraktion Linken, kommunale Handlungsfähigkeit verbessern, Investitionsprogramm für Kassel. Ich sage es gleich vorneweg, diesem Antrag können wir leider nicht zustimmen. Das liegt an einigen Punkten. Herr Gertschmann ist überrascht. Das geht schon los mit der Anhebung der Gewerbesteuer um 20 Punkte. Meine Damen und Herren, Sie wissen genau, dass so ein Gewerbesteuerhebesatz ein wichtiger Faktor im Standortwettbewerb ist. Und Gewerbesteuern grundsätzlich kein Instrument der Haushaltssanierung sind. Deswegen lehnt die CDU auch die Anhebung, die wir im Übrigen auch gar nicht brauchen, ab und das nicht zum ersten Mal. Die Spielapparatesteuer, meine Damen und Herren, rettet in ihrer oder in der Höhe, in der sie anfällt, weder die Kommunalfinanzen und schon gar nicht die Spielsüchtigen. Meine Damen und Herren, in dem Antrag der Linken wird gefordert, dass die Jahresüberschüsse auf das nächste Haushaltsjahr für Investitionen übertragen werden. Ich erspare Ihnen jetzt die ganzen Einzelheiten. Gucken Sie in die Gemeindehaushaltsverordnung, da steht drin, wie mit Jahresüberschüssen umzugehen ist. Dementsprechend ist auch diese Forderung von Ihnen nicht zielführend und auch nicht umsetzbar. Was uns besonders gewundert hat, ehrlich gesagt, ist Ihr Ansinnen von der TÜKA, Rückkauf der Anteile an den städtischen Werken. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die CDU-Fraktion, und es gab diese Diskussion in diesem Hause um einen Verkauf der Werke, hat sich immer dagegen gestellt. Wir sind für die städtischen Werke in kommunaler Hand. Und wenn man mit der TÜKA einen Anteilseigner gefunden hat, immerhin das größte kooperative Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserversorger, dann ist das etwas, ein strategischer Partner, von dessen Know-how und Erfahrung wir sehr profitieren. Und das sollten wir natürlich in Zukunft auch tun. Im Übrigen gehören immer zwei zu so einem Geschäft. Die TÜKA ist aus meiner Sicht gar nicht bereit, Anteile zu verkaufen. Im Übrigen hätten wir jetzt das Geld nicht, beziehungsweise wenn wir dieses Geld dafür aufbringen müssten, hätten wir es für andere Dinge nicht mehr zur Verfügung. Das ist nicht zielführend aus unserer Sicht. Auch die Frage, wie wir umgehen mit den Anteilen an dem Science Park, die Sie kostenfrei übertragen wollen. Fragen Sie da mal Juristen, müssen natürlich solche Fragen, die sich damit auskennen. Da gibt es doch durchaus Pferdefüße bei. Das ist nicht so einfach möglich, wie Sie es vorstellen. Naja, und beim Verkauf der Anteile bzw. Abtretung der Flughafenanteile ans Land. Das Land hält bereits 68%. Das ist eine ganze Menge. Dieser Antrag ist aus unserer Sicht deswegen in seinen Einzelpunkten nicht zielführend, nicht umsetzbar. Und deswegen wird er von der CDU-Fraktion abgelehnt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Ernst.
So. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrte Gäste, nachdem wir jetzt hier schon bei der Aussprache gelandet sind, möchte ich doch auch noch einige Worte zum Haushalt 2020 verlieren. Der Haushalt 2020 ist geprägt durch einen unerwarteten Geldsegen. Geld, welches die Bürger, die Unternehmen unserer Stadt in den letzten Jahren erwirtschaftet haben und nun seinen Weg wieder zurück in die Kommune findet. Gemäß der Tatsache, Geld ist nie weg, es hat nur jemand anderes. Geld weckt, wenn es vorhanden ist, Begehrlichkeiten. Und somit ist es nicht verwunderlich, dass sich die Zahl der Änderungsanträge zum Haushalt 2020 drastisch erhöht hat. Nun ist es einmal so, dass sich die Mehrheit in dieser Stadt dann zusammensetzt und je nach Couleur die Wünsche an die Finanzierung von einzelnen Projekten ausverhandelt. Zudem hat der Kämmerer seine Wünsche für das Haushaltsjahr 2020 und überlegt klug, nicht nur das Haushaltsjahr 2020 zu bedienen, sondern einen Blick in die Zukunft zu werfen. Die Investitionen in den Digitalpakt von 18 Millionen Euro für die Schulen bis zum Jahr 2024 scheinen eine kluge Investition in die Fachkräfte von morgen zu sein. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Und als Teil der Koalition habe ich auch eine kritische Betrachtungsweise auch zu den Anträgen oder dessen, was wir verhandelt haben. 66 Millionen Euro zur Förderung des Radverkehrs bis zum Jahr 2024, um das Klima in Kassel angenehmer zu gestalten, ist ehrbar. Mehr dann aber auch nicht. Alleine 10,5 Millionen für die Verbesserung des Radverkehrs in 2020 fließen zu lassen, erscheint mir utopisch und mit Verlaub gesagt betriebswirtschaftlicher Unsinn. Festgestellt wurde, dass pro 1 Million, die verbaut werden soll, eine Planungsstelle zumindest im Rang eines Bauingenieurs vorhanden sein muss. Des Weiteren müssen nach den Ausschreibungen dann noch Firmen gefunden werden, die das Ganze umsetzen. Wer sich in unserer Stadt umschaut und als Privatmann nach einem Handwerker sucht, wird feststellen, dass diese ihre Auftragsbücher voll haben und mit ihrem vorhandenen Personal die Aufträge kaum bewältigen können. Warum sollte dies bei den großen Baufirmen wie Emmeloth, Rohde, Richter und so weiter anders sein? Nicht zu vergessen die Firma Schalles für die Farbenmarkierung. Nur weil man Geld einstellt, heißt es nicht, dass es auch gebaut werden kann. Aber der Hype zu gewissen Themen und das Bedienen eigener politischer Klientel lässt leider die Gesetze der Marktwirtschaft nicht außer Kraft setzen. Ein Vorschlag meinerseits wäre, nur so viel Geld einzustellen, um die am schnellsten umsetzbaren Maßnahmen und den dringendsten Mangel zu verbessern. Ansonsten müssten die Personen des Ratentscheides selbst mit roter Farbe tätig werden. Eine weitere Idee in diesem Konzept, die ich als Schwachsinn sehe, ist das Fahrradparkhaus, das auf der unteren Ebene des Rathausparkhauses im Karlstraßenflügel entstehen soll. Nicht das Parkhaus ist Schwachsinn, sondern der Ort. Aber Kassel war schon immer besonders. Während man die Fahrradparkhäuser in anderen Städten an den öffentlichen Nahverkehr oder einem Bahnhof anschließt, ist der Nabel der Welt in Kassel am Rathaus. Geht es hier um Symbolpolitik oder die Anerkennung von Wirklichkeiten? Aber nur so erklären sich die Masse von Fahrradständern im gesamten Stadtgebiet, an denen noch nie ein Rad gestanden hat. Intelligent und bedarfsgerecht geht anders, meine Damen und Herren. Kritik darf erlaubt sein, auch in einer Koalition. In dem Zusammenhang fällt mir übrigens noch der geplante Bau einer zweiten Eisfläche ein. Statt die Synergien in Verbindung mit der Eissporthalle zu verbinden, plant man ein eigenständiges Denkmal für den Amateur-Eissport zu schaffen. Der gemeinsame Nutzen einer Kühlanlage, eines Eismeisters, einem Hausmeister, der gemeinsamen Nutzung der Umkleiden und Duschen und bei Großveranstaltungen im Aue-Stadion einen medizinischen Service einrichten zu können, den kurzen Wegen zwischen Fitnesstempel der Universität, Aue-Stadion und dem ÖPNV-Anschluss wird ein eigenständiger Neubau mit den anfallenden jährlichen Betriebskosten ins Auge gefasst. In der Summe wahrscheinlich doppelt so teuer wie die bisherige Konzeption. Und ob dann das Thema Eishockey-Stützpunkt noch auf die Agenda der DEB steht, scheint doch zweifelhaft zu sein. Aber halt, das Geld kommt nicht aus dem Haushalt. Und da gebe ich dem Herrn Berghaut leider recht. Es ist doch die GWG Pro, die plant und baut. Entschuldigung, dass ich das im Kontext im Haushalt 2020 anspreche. Lagern wir die Investitionen doch in einer eigenen Gesellschaft aus. Bei der Schulsanierung kann ich dies noch nachvollziehen, da hier ein Bedarf besteht. Bei einer zu überlegenden Neuinvestition in unsere Stadt fühlt es sich eher so an wie ein bisschen Spielgeld, die Stadt aufzuhübschen. Es werden jetzt sicherlich viele Fragen, warum der Ernst denn so oft die in der Koalition verhandelten Beschlüsse und Anträge drauf rumhaut. Ich kann Ihnen nur sagen, das sind die Kompromisse, die man in einer Koalition aushalten muss. Hier gilt das Mehrheitsprinzip und diesen habe ich nicht nur ich mich zu beugen, sondern jeder der 36 Stadtverordneten, die dieser Koalition angehören. Sicherlich kann ich alles verhindern, wird der ein oder andere der Opposition sagen. Die Frage ist nur, wie klug ist dann dieses Handeln für das große Ganze? Es gibt einen Politiker, der Folgendes sagte, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Tja, was soll man sagen? Es könnte auch heißen, es ist besser nicht zu denken, als falsch zu denken. So haben wir alle die Staatsform der Demokratie gewählt und Demokratie bedeutet, immer Kompromisse einzugehen. Es geht darum, Mehrheitsentscheidungen anzuerkennen und anzunehmen. Es geht aber auch darum, die Bürger unserer Stadt mitzunehmen. Das war und ist leider nicht immer der Fall. Das Leben besteht nicht nur aus Schwarz und Weiß. Und ich weiß auch, dass jeder es besser machen würde als ich, aber es hat keiner von Ihnen versucht. Daher haben nicht nur Rot-Grün ihre Haushaltsanträge bewusst gewählt und durchgesetzt, sondern auch ich als gleichberechtigter Partner innerhalb dieser Koalition. Danke an Herrn Hartig, danke an Frau Gronemann. Ich wiederhole es jetzt aber zum dritten Mal, was ich dann so auch mitgebracht habe in diese Koalition. Mein Schwerpunkt des Haushaltes 2020 liegt bei der Jugend und deren Bildung. So wurden für den Bereich der jugendpolitischen Bildung für das Jahr 2020 insgesamt 360.000 Euro eingestellt und für die kommenden Jahre weitere 200.000 Euro für die Aufstellung der Bundesmittel Jugendstärken im Quartier. Jugendstärken im Quartier bedeutet, dass sich vor Ort in den benannten Gebieten sich Menschen darum kümmern, die Jugend auch außerhalb ihrer Schule zu betreuen und damit dementsprechend hier in eine Richtung zu weisen. Beim Thema Jugendstärken im Quartier wurde in der zweiten Phase dieses Bundesprojektes die Stunden der Mitarbeiter gekürzt, dafür dann aber die Fallzahl der zu betreuenden Jugendlichen erhöht. Hat auch etwas von Logik, was die Herren und Damen in Berlin sich so ausdenken. Neben dem Kasseler Jugendring und einer zusätzlichen Stelle für jugendpolitische Bildung im Jugendamt werden für das nächste Jahr Mittel für die politische Bildung im Zusammenspiel freier Träger und den Schulen in Höhe von 150.000 Euro eingestellt. Übrigens hätte mich auch gefreut, wenn die Kollegen im Finanzausschuss den Anträgen des Jugendhilfeausschusses gefolgt wären und diesen abgestimmt hätten. Denn es ist mir egal, woher der Antrag kommt, Wichtig ist das Ziel, was wir hier verfolgen. Bildung ist der Schlüssel, um Extremismus zu bekämpfen, die Demokratie vor den feindlichen Angriffen von links und rechts zu schützen, meine Damen und Herren. Um den Digitalpakt zu unterstützen, werden 150.000 Euro in die Infrastruktur bzw. Lernmittel der beruflichen Schulen gesteckt. Bereits am Haushalt 2017 wurden 100.000 Euro für die Konzeptionierung der digitalen Vernetzung für die beruflichen Schulen eingestellt. Daher ist es nur logische Konsequenz, den in den Gang gebrachten Prozess weiterzuführen, um die Fachkräfte für die Region in der Region ausbilden zu können. 200.000 Euro, und darauf hat noch keiner irgendwie geachtet, gehen in eine öffentliche Parcoursanlage, die natürlicherweise dem Verein Freestyle in seinem Stadtteil zugänglich sein soll, also im Stadtteil Wesertor in unmittelbarer Nähe. Das hat Sinn. Dort trainieren 400 Jugendliche jede Woche, trainieren sich, messen sich im sportlichen Wettkampf und kommen nicht auf Gedanken, sich irgendwie anders messen zu wollen. Des Weiteren werden 150.000 Euro in die digitalen Angebote für die Deutsche Märchenstraße eingestellt, um die Tourismusangebote in unserer Stadt durch die Deutsche Märchenstraße führt, zu fördern bzw. zu erweitern. Als Aufsichtsratsmitglied von Kassel Marketing bin ich froh darüber, dass alle Akteure an der Vermarktung der Schätze unserer Stadt mitarbeiten, um den Menschen in der Welt die Besonderheiten unserer Stadt näher zu bringen. Besonders hervorheben möchte ich hier die gute Arbeit von Kassel Marketing und dessen Geschäftsführer Herrn Bilo. Mit dem Konzept der Tourismusförderung und dem unermüdlichen Arbeiten des Teams rund um Herrn Bilo wird es dieses Jahr erstmals gelingen, die Zahl der Übernachtungen von 1 Million zu durchbrechen. Damit überholen wir die Stadt Frankfurt zumindest prozentual im Zuwachs an Gästeübernachtungen in diesem Jahr. Und das außerhalb eines Dokumentarjahres. 50.000 Euro gehen in die Konzeptionierung eines Gründerinnenzentrums, das natürlich außerhalb der Universität entstehen soll. Für die Ausgründung aus der Universität haben wir den äußerst erfolgreichen Science Park. Frauen haben aber besondere Bedarfe bei der Gründung von Unternehmen und benötigen daher Räume zum Ausprobieren. Die Entscheidung über Verträglichkeit von Familie und Unternehmen oder gar beides in Einklang zu bringen, ist eine Herausforderung, die man nicht immer nachvollziehen kann. Es gibt hierzu schon einige vielversprechende Ansätze, die nun gebündelt werden müssen. Ich möchte mich allerdings auch die Gelegenheit nutzen, um mich zu entschuldigen. Eine Entschuldigung, die ich an die Jugendlichen unserer Stadt gerichtet ist. Ich habe es innerhalb der letzten 3 Jahre nicht geschafft, das Jugendparlament in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich sage bewusst ich, da ich unterschätzt habe, wie Verwaltung arbeitet. Oder ob ich unterschätzt habe, was ist gewollt und was ist nicht gewollt. Alleine, dass die Stelle zur Satzungserstellung 3-mal ausgeschrieben worden ist, zeigt mir, wie ernst es ist, uns die Jugend in ihrer politischen Bildung zu fördern bzw. zu unterstützen. Es ist ein Versagen der politischen Akteure und gerade auch derer, die immer noch auf ein Kommunalwahlrecht ab 16 Jahren hoffen. Ich hoffe, dass die jetzt eingestellten Gelder zur politischen Bildung der Jugendlichen genutzt werden, um die Zeit zu einer ersten echten Wahl für ein Jugendparlament zu unterbrücken. Als Jugendlicher wäre ich gefrustet, was wir hier alle vollbracht haben. Und noch ein Wort zum Schluss. Wer wann welchen Antrag einbringt, sollte in Hinsicht auf das gemeinsame Ziel doch völlig egal sein. Vielen Dank.
Herr Düsterdick.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Wir sind uns sicherlich darüber einig, dass die Aufgaben, vor der die Stadt Kassel in der Zukunft steht, quantitativ und qualitativ nicht weniger, sondern mehr werden. Dies hat unter anderem auch etwas mit gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu tun, die ihren Ursprung in Berlin und Wiesbaden haben. Gleichwohl hat die Stadt Kassel aber immer noch genügend Gestaltungsspielraum und könnte an so manchen Rädchen drehen, sofern es denn politisch gewollt ist. Und wenn ich bisher so hier die Rückmeldungen zu unserem Antrag kommunale Handlungsfähigkeit höre, da komme ich dann tatsächlich zur Erkenntnis, dass der Kasseler Tellerrand groß, für den einen oder anderen wahrscheinlich zu groß ist. Ein Blick in die anderen kreisfreien Städte des Landes Hessen genügt, um zur Erkenntnis zu kommen, dass eine Gewerbesteuererhöhung bzw. ein höherer Hebesatz funktioniert. Und damit meine ich nicht die Stadt Frankfurt. Die Stadt Frankfurt ist für Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach und unsere Stadt kein Maßstab. Wir rangieren mit einem Hebesatz von 440 Punkten gleich auf mit Offenbach. Und wer sich mit Offenbach beschäftigt, der weiß, dass dieser seit Jahren geltende Hebesatz nichts, aber auch gar nichts an der finanziellen Misere in Offenbach verändert hat. Ich unterhalte mich gelegentlich mit Menschen aus Offenbach, also explizit über Kommunalpolitik, nicht über Fußball, und die bestätigen mir das. Bei der Spielapparatesteuer genügt ein Blick nach Darmstadt. Die Darmstädter haben ihre Satzung zu den Spielapparaten im Jahr 2007 geändert. Sie haben 20 Punkte von 100. Wir fordern die Erhöhung 18 auf 20 Punkte. Es ist nicht erklärbar, warum man sich bei einem solchen Vorschlag verweigert. Denn wir haben in manchen Kasseler Stadtteilen leider es damit zu tun, dass einige Zockerbuden und Automaten wie Pilze aus dem Boden sprudeln. Und einige Stadtteile hier in Kassel haben viel, viel nötig, aber bestimmt nicht noch mehr Zockerbuden. Es gibt aber auch eine Bestandsregelung, die wurde zum Beispiel in Roten Dittmold gezogen. Ja. Ich komme zum Schluss. Wir sitzen hier nicht in einer Oase namens Kassel. Wir sind hier nicht abgeschottet von Hessen. Ich gebe zur Empfehlung, dass wenn man uns kritisiert, dann sollte man es doch dann auch so tun, dass man uns gleichzeitig erklärt, warum andere Städte, Darmstadt und Wiesbaden, einen Hebesatz von 454 Punkten haben und wir seit Jahren bei 440 Punkten rumkräbeln. Im Übrigen sind Kriterien für eine Standortauswahl nicht zwangsläufig mit der Gewerbesteuer in Verbindung zu bringen. Sie wissen selbst, dass eine ganze Reihe von Infrastrukturkriterien viel maßgeblicher ist als das Kriterium der Hebesätze.
Herr Aule. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, ich danke zunächst mal dem Stadtverordneten Hartig für die engagierte Vorstellung unseres Investitionsprogramms, um die kommunale Handlungsfähigkeit zu verbessern. Der Genosse Getschmann hat bereits die soziale Schieflage thematisiert, die durch die Politik der Stadt Kassel zementiert wird. Wir befinden uns hier im Moment in einem Wettbewerb, in einem neoliberalen Wettbewerb unter den Städten und nicht unbedingt in einer Politik für die hier wohnenden Menschen. Ich möchte dazu drei Beispiele nennen. Wir fordern einen Ausbau der Sanierung in städtischen Gebäuden, auch der Schulen, um 10 Millionen Euro. Wir haben im Kassel Osten die Hypothek einer unnötigen und fehlgeleiteten Schulschließung. Wir haben dort die einzige Mittelstufe verloren. Das ist eine große Hypothek, die wir haben. Und wir haben den angesprochenen Sanierungsstau. Deshalb brauchen wir dringend Gelder in den öffentlichen Gebäuden. Das ist ja schon mehrfach angesprochen worden, in welchem Zustand die sich befinden. Der zweite Punkt ist der Kita-Ausbau. Wir haben gehört, der Haushalt stellt 1,5 Millionen Euro für die Ausbau für die Sanierung zur Verfügung. Wir fordern hier 10 Millionen Euro. Wir wissen alle, dass diese 1,5 Millionen Euro ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Sie haben heute die Möglichkeit, hier tatsächlich etwas Grundlegendes zu verändern für den Kita-Ausbau, statt 10 Millionen zu investieren mit unserem Investitionsprogramm. Das ist heute ein kleiner Wink für Sie und ein großer Schritt für die Eltern und Kinder in unserer Stadt. Als letzten Punkt möchte ich die Situation in der offenen Jugendarbeit ansprechen. Hier fehlen dringend Räume und Angebote für offene Jugendarbeit. Auch hier in diesem Punkt wird die soziale Segregation, die unterschiedlichen sozialen Situationen in unserer Stadt zementiert. Es fehlen Jugendzentren in vielen Stadtteilen, Bettenhausen, Wesertor, Helleböen und so weiter. Selbst im vorderen Westen ist durch den Rückbau des Café Libre und die Reduzierung auf eine, wenn auch notwendige Stelle, gar nichts mehr da.
Sie kennen die Situation in der Goethe-Anlage. Die Jugendlichen im vorderen Westen haben kein offenes Jugendangebot. Die Situation in Nordholland ist besonders heftig. Dort sind die sehr engagierten Kräfte massiv überfordert und dringend benötigte Freizeitangebote sind so überfordert, dass, Sie erlauben mir die Aussage, die Bude so stark eingerannt wird, dass ein Betrieb zum Teil ernstlich behindert wird. Es fehlen Fachkräfte. Der Stadtteil Nordholland hat ein so großes Verlangen und eine so große Notwendigkeit für offene Jugendarbeit, dass die Fachkräfte dort dieser Nachfrage nicht im Ansatz gerecht werden. Wir brauchen dort mehr Fachkräfte und vor allem mehr fremdsprachliche Qualifikation. Von daher stimmen Sie unserem Investitionsprogramm zu für eine auskömmliche Finanzierung von Jugend- und Bildungsarbeit in Kassel.
Herr Hartmann. Zurückgezogen. Herr Mijatovic.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Also was wir hier erleben, Herr Aulep, ist ja so ein bisschen eine Verdrehung von Realität. Man kann alles schlecht reden, man kann aber auch sagen, was wir in den Bereichen machen. Sie haben gerade von der offenen Jugendhilfe gesprochen, von der aufsuchenden Arbeit in den Stadtteilen. Wir haben im Haushalt in der Veränderungsliste ein weiteres Jugendzentrum im Wesertor eingeplant. Wir haben in den Angeboten, die Sie genannt haben, in den Stadtteilen Helleböen, auch in der Nordstadt, in den letzten Jahren massiv Geld in die Hand genommen. Wir sind gerade dabei, im Nordstadtstadion ein Haus für die Streetbolzer zu bauen. Wir haben letztes Jahr Geld für die Streetbolzer eingestellt. Wir haben Geld für Freestyle eingestellt. Was Sie hier machen, ist den Haushalt komplett schlecht reden, anstatt den Leuten, die draußen die schwere Arbeit machen, dankbar zu sein und das Entgegenkommen, das in diesem Haushalt steht, zu würdigen. Das finde ich ungehörig. Meine Damen und Herren, ich habe mich auch gemeldet, weil ich an der Stelle zwei, drei Korrekturen machen will. Ich glaube, bei dem Haushalt muss man ein bisschen aufpassen, dass man sozusagen nicht mit dem zusätzlichen Geld glaubt, damit sind alle Probleme gelöst und die Lösung ist dann quasi fertig. Man muss sich nicht weiter drum kümmern. Ich will das haben und dann wird das dann schon kommen. Was wir feststellen ist, wir haben fehlendes Personal. Was wir feststellen ist, wir haben fehlende Gebäude und fehlende Flächen für Kindertagesstätten. Es ist doch nicht so, dass wir Kindertagesstätten nicht zusätzlich einrichten wollen. Wir haben diese Plätze im Haushalt vorgesehen und sind dabei, das umzusetzen und müssen auf dem Wege überlegen, wie wir Personal bekommen und wie wir auch Flächen bekommen, wo wir solche Gebäude hinstellen. Das ist doch unser Problem und auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und lassen Sie mich noch über einige Dinge sprechen, die im Haushalt jetzt so ein bisschen schief irgendwie angekommen sind. Lieber Hermann Hartig, wir haben kein Zentrum für Kreativwirtschaft eingestellt. Noch nicht. Machen wir nächstes Jahr, werden wir dich dann nochmal drauf ansprechen. Bei der Stelle im Frauenhaus, die halbe Stelle ist für zusätzliche Beratung, die ist in vergangenen Jahren gestrichen worden. Das hat nichts damit zu tun, was wir unter Istanbul-Konferenz noch zu diskutieren haben. Nur um das auch deutlich zu sagen. Und lassen Sie mich an der Stelle auch noch deutlich sagen, bei Baumpflanzungen haben wir ein ähnliches Problem. Ich war jetzt gerade im Kellerwald und habe mir da die Situation angeschaut von absterbenden Flächen. Übrigens, im Vergleich zum Reinhardswald ist das noch übersichtlich. Sie haben gar nicht genug Setzlinge, um das nachzupflanzen. Das ist unser Problem und das werden Sie auch hier in der Stadt nicht lösen, indem Sie lächerliche 50.000 Euro in die Hand nehmen und ein paar alte Bäume ersetzen. Wir müssen kontinuierlich in die Pflege investieren und da bin ich froh, dass das Umwelt- und Gartenamt 250.000 Euro eingestellt hat. Und lassen Sie mich noch einen letzten Punkt machen. Bei den Kulturprojekten. Wir haben uns in dieser Stadt den sozialen Zusammenhalt auf die Fahne geschrieben. Und dazu gehört eben auch Einrichtungen freier Träger zu fördern. Nicht nur in dem Jugendbereich, nicht nur im Sozialbereich, sondern eben auch in dem Kulturbereich. Freie Träger können an der Stelle Dinge leisten, die wir noch nicht vollständig hinbekommen haben. Und das ist zum Beispiel die Karikatur. Ein großartiges Angebot, ein gutes Angebot für diese Stadt. Das haben wir mit 60.000 Euro reingestellt. Wir haben zusätzliche Mittel für die Kulturkonzeption in Höhe von 50.000 Euro reingestellt, damit die Leute, die an der Kulturkonzeption mitgearbeitet haben, ihre Projekte umsetzen können. Und meine Damen und Herren, auch kurzfristige Mittel sind eingestellt. Das Ersetzen einer Musikanlage im Theater im Zentrum im TIC ist ebenfalls drin. Und offene Jugendarbeit, ebenfalls auch Kultur. Mr. Wilson ist mit 60.000 Euro zusätzlich im Haushalt. Meine Damen und Herren, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum Sie sich dem Haushalt verweigern. Sie haben alle Chancen mitzuarbeiten. Stimmen Sie dem Haushalt zu und machen Sie die Zukunft dieser Stadt klar.
Herr Aulep mit einer persönlichen Erklärung.
So, nur ganz kurz, meine Damen und Herren, ich verwehre mich hier dagegen, dass ich die Arbeit der engagierten Kolleginnen und Kollegen in der Jugendarbeit diffamiert hätte. Ich habe das betont, dass die Kolleginnen und Kollegen tun, was sie können, aber sie sind an ihren Grenzen, meine Damen und Herren. Ich habe hier vom Tropfen auf den heißen Stein gesprochen in der Nordstadt. Natürlich haben wir hervorragende Arbeit dort, aber es reicht einfach nicht. Wir haben größere Probleme als die, die hier gelöst werden können. Und ich verwehre mich, Herr Mijatovic, gegen Vorwürfe. Ich hätte jetzt hier behauptet, die Kolleginnen und Kollegen würden keine vernünftige Arbeit machen. Dankeschön.
Herr Oberbürgermeister.
Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, die Debatte zeigt einmal mehr, dass ein politisches Phänomen, was schon in auch anderen Bereichen, in anderen Kontexten der politischen Auseinandersetzung dieses Landes Fuß gefasst hat, heute Abend einmal mehr leider auch in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel Fuß fasst. Nämlich bei aller unterschiedlichen, zu Recht im Pluralismus, unterschiedlichen sachlichen Bewertungen von auch Meinungen, von Meinungsaustausch, wie doch der Umgang mit Fakten, mit Zahlen hier heute Abend in der Stadtverordnetenversammlung vonstatten geht. Und diese Zahlen lügen nicht, sind einmal nicht so schlecht, könnte sogar ohne Übertreibung, ich mache das jetzt bewusst, nicht so schlecht bei einem Überschuss, könnte man ja meinen, von geplanten 46 Millionen Euro, bei Investitionen von 150 Millionen Euro, könnte ja tatsächlich meinen, eigentlich ist es alles falsch, was hier entschieden wird. Es ist alles schlecht, was gemacht wird, und ganz offensichtlich ist das nicht nur Meinung von einigen in der Opposition, muss man an dieser Stelle auch sagen. Und ich möchte dann vielleicht nochmal auf die ein oder andere Wahrheit ausführen, auch wenn das vielleicht bei dem einen oder anderen nicht gern gesehen wird. Aber was ich dann den Kolleginnen und Kollegen, die das hauptamtlich machen, und der Verwaltung nur ungern vorhalten lasse, ist, dass hier nicht ordentlich informiert wird und dass hier irgendeine Falschdarstellung vonstatten geht. Beim Thema Agilität, Herr Berghaut, habe ich heute gehört, das hätten Sie zum ersten Mal gelesen und gehört. Ich habe das in der Haushaltsrede bei der Einbringung im September kundgetan, und es gibt so ein Instrument, das nennt sich Arbeitsgemeinschaft Stellenplan. Das ist ein Ausschuss des Finanzausschusses. Da haben wir über, glaube ich, 2 Stunden um die Themen Personal und Personalentwicklung und Stellenplanentwicklung bei der Stadt Kassel debattiert. Da gab es einen entsprechenden Vortrag mit entsprechenden PowerPoint-Präsentationen. Und ich frage mich ganz ehrlich, was soll Verwaltung, was sollen diejenigen, die das hauptamtlich machen, noch tun, außer ihnen 2 Stunden in mehreren PowerPoint-Charts und ausführlich alle ihnen gestellten Fragen zu beantworten, um am Ende sich dann hier hinzustellen. Die Presse ist noch da, das Publikum, und zu sagen, ich habe noch nie was davon gehört, das stimmt alles nicht, das ist alles ganz merkwürdig, da wird nicht ordentlich informiert. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist falsch und nicht in Ordnung, was Sie hier machen. Das zweite Thema, lieber Herr Berghaut, Sie haben es angesprochen. Ich habe am Montag durch eine Pressemitteilung, dann am Dienstag in der HNA, darauf folgenden Tag im Extra-Tipp, erst von den weiteren Zuwendungen über den kommunalen Finanzausgleich erfahren. Ich dachte eigentlich, dass Ihre Fraktion auch Magistratsmitglieder hat. Sitzen hier auf dieser Bank. Und wie alle Magistratsmitglieder kriegen auch die Fraktionsvorsitzenden dieses Hauses sämtliche Magistratsunterlagen. Sie haben das vorher gewusst. Und meines Wissens haben auch die Freidemokraten und die Freien Wähler Mitglieder im Präsidium des Hessischen Städtetages. Im Präsidium des Hessischen Städtetages ist die Frage, wie geht's denn mit dem KFA 2020 weiter, schon einige Wochen vorher debattiert worden. Also, lieber Herr Berghaut, es ist unredlich und an dieser Stelle vollkommen falsch, mit dem Zeigefinger auf eine Informationspolitik oder vermeintlich schlechte und falsche Informationspolitik der Stadt Kassel und des Magistrats zu verweisen, weil sie hatten diese Informationen vorher und sie hätten sie sich besorgen können. Das ist nicht einfach über Nacht vorweggekommen. Und das, lieber Herr Berghaut, finde ich im Augenblick so schlimm bei dieser Unredlichkeit, wie hier politische Debatte in unserem Land geführt wird. Sie wussten es besser und behaupten hier genau das Gegenteil. Das ist vollkommen nicht in Ordnung, Herr Berghaut. Dann auch die Frage, ich habe es mir jetzt extra nochmal, Herr Getschmann, aufgeschrieben, um die Zahlen, ich will jetzt nicht Ihre ganze Rede aufgreifen, da werte ich die Rede auch noch zu sehr mit auf, aber nur diese eine Zahl, 66 Millionen Euro Radverkehr. Wird hier gesagt, es sind ja nur 1,2 Millionen Euro im nächsten Jahr, das habe ich mir gemerkt. Also 66 Millionen Euro in einem 5-Jahres-Programm, 22 Millionen Euro Eigenmittel, 44 Millionen Euro über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und Zuschüssen, macht 66 durch 5, 13,2 Millionen Euro, geteilt durch 205.000 Einwohner, die wir haben in der Stadt Kassel, sind das pro Jahr 64,4 Euro pro Einwohner. Damit sind wir deutlich über 20 Euro vor Kopenhagen. Also lassen Sie die Zahlen für sich sprechen, Zahlen lügen nicht. Und das ist die Wahrheit, die im Haushalt auch abgebildet ist zu diesem wichtigen Thema, um nach vorne zu kommen. Das Thema auch bei persönlicher Wertschätzung, lieber Michael von Rüden, zu langsame Entschuldung, das ist schon mal ziemlich pauschal dahergesagt. Aber ich habe es jetzt auch noch mal, und da lügen die Zahlen ja auch nicht, weil das ist mir neben allem Bereitstellen von Investitionen in 2020 150 Millionen Euro, Investitionen in Infrastruktur voranzukommen, aber auch ein wichtiges Anliegen, und das wird auch von der Koalition, in der dieser Magistrat getragen wird, so gesehen, nämlich weiter zu konsolidieren und zu gucken, dass wir gerade diesen Risiken, die Sie ja auch beschrieben haben, vorbeugen, Zinsänderungsrisiko. Was passiert denn bei einer wirtschaftlichen Eintrübung, konjunkturellen Eintrübung in den nächsten Jahren, Erträge zurückgehen? Was kann man dagegen machen? Sich weiter zu entschulden und ein vernünftiges Finanzmanagement aufbauen. Und dann gucken Sie doch alle noch mal in die Zahlen zum Jahreswechsel 2012-2013. Schutzschirmdebatte. Schuldenstand der Stadt Kassel. Nur im Kernhaushalt. Nur im Kernhaushalt. Fast 800 Millionen Euro. Fast 800 Millionen Euro. Das war noch im Oktober 2012. Haben wir dann Ende 2012 hier Teilnahme am Schutzschirm beschlossen. Fast 800 Millionen Euro. Heute, Herbst 2019, sind es noch 370 Millionen Euro im Kernhaushalt. Das sind über 400 Millionen Euro weniger Schulden. Da hat man auch Danke gesagt für eine sinnvolle Lösung. Wenn das angebracht ist, lieber Michael von Rüden, bedanke ich mich auch bei der Landesregierung, wenn es angebracht ist. Das war beim Schutzschirm damals der Fall, Klammer auf, wobei Wolfgang Decker und das Schwein und das Gehacktes, man sehr oft die Frage stellen kann, wo ist denn das Geld damals hergekommen, nämlich aus dem kommunalen Finanzausgleich. Aber, Klammer auf, gleichwohl sind 260 Millionen Euro Schulden im Ergebnis übertragen worden. Aber darüber hinaus, Sie haben ja das Delta und hier können auch Zahlen für sich sprechen, über 140 Millionen Euro aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung in den letzten Jahren von der Stadt Kassel getilgt worden. Und hier werden wir auch keinen Stillstand und Stopp einlegen, sondern hier müssen wir genauso, wie wir Mittel zur Förderung unserer Infrastruktur, zur Sanierung unserer Schulen, unserer Straßen, zur Neuausrichtung auch des ÖPNV in unserer Stadt vornehmen. So müssen wir eben auch gucken, dass wir ein Stück weiter konsolidieren, und das ist auch im Haushalt 2020 eingeplant. Anderswo, leider nicht von der CDU in Kassel, wird das anerkannt. Gab jüngst eine Podiumsdiskussion in Berlin im Rahmen der Frage Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse, Thema kommunale Altschuldenregelung, die ja in Hessen und Niedersachsen, wo ich auch das Land, in Hessen und Niedersachsen schon vonstatten ging. Stellt sich auch die Frage, wie geht es in den anderen Bundesländern voran? Hat insbesondere Nordrhein-Westfalen ein großes Problem. Und da gab es dann einen Beitrag auch des Landes Hessen, durfte auch der Oberbürgermeister Stadt Kassel anwesend sein. Und da gilt ein Stück weit Kassel als eins der Musterbeispiele in Hessen und andernweitig, was wir geschafft haben. Und ich glaube, da kann man auch gemeinsam mal stolz sein, dass wir uns am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen haben, welche Entwicklung hier genommen haben und diese Entwicklung nicht immer nur schlecht reden, meine Damen und Herren. Und dieses Lob fand ich richtig gut, kam vom Kabinettskollegen von Frau Kühne-Hörmann, nämlich vom hessischen Finanzminister Thomas Schäfer. So, und da geht es auch noch um die Frage, ich will das jetzt aber nicht bewerkstelligen, die Zahlen, wo wir einen Dissens haben an dieser Stelle, wenn das angemessen und angebracht ist, ich mache es aber nicht heute Abend, das haben wir an anderer Stelle schon gemacht, dann bedanke ich mich auch dafür, aber da muss man sich nicht entschuldigen, weil auch diese Mittel am Ende, die Sie angesprochen haben, sind Mittel übrigens genauso, und das ist manchmal ein Denkfehler, die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs, und das ist vollkommen egal, wer in Wiesbaden das Sagen hat gerade. Die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs sind originäre Mittel der Kommunen und keine Almosen von irgendwem. Das ist auch Meinung von allen aus der politischen Farbenlehre, wenn sie denn in den Kommunen Verantwortung haben. Das muss man auch immer deutlich sagen, und das sollte auch bei uns in der Debatte und vollkommen unabhängig. Wenn dann Sozialdemokrat das Sagen hätte in Wiesbaden, würden sie mich das genauso sagen hören, weil das diese Funktion und die Rolle ist, die jemand, der da vorne sitzt, haben muss, an dieser Stelle zu sagen. Am Ende, glaube ich, wie immer im Leben, muss man auch sagen, man muss seine Erfolge auch ein bisschen feiern können. Man muss deutlich machen, wofür man in einer Stadt steht. Die Stadt Kassel und die Koalition, die diese Stadt im Augenblick steht, steht für Veränderungen, steht für vieles Positive bei den Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts. Ich glaube, wir haben die Weichen mit diesem Haushalt 2020 gestellt, und das sollten auch alle Mitglieder dieser Koalition anerkennen. Und damit kann man auch offen nach vorne treten. Das ist ein guter Haushalt 2020, der beste Haushalt, den die Stadt Kassel in ihrer Geschichte zu diesem Planungszeitraum jemals gehabt hat. Da kann man stolz drauf sein. Deshalb kann man ihm auch zustimmen. Man kann ihn aus politischen Gründen, aus anderer Motivation ablehnen. Gar keine Frage. Nur muss man eins, glaube ich, beachten. Man sollte sich nicht in einen selbstgefälligen Algorithmus, dass man wehklagt, man würde hier keine Unterstützung von Seiten der Koalition erfahren. Ich glaube, auch im Hessischen Landtag oder im Deutschen Bundestag werden gemeinhin anderweitige Anträge nicht angenommen, sondern am Ende entscheiden diejenigen, die eine Mehrheit haben. Das ist auch Demokratie. Und wenn man diese Mehrheitsentscheidung immer schlecht redet, egal wie man es macht, fördert man eben nicht Demokratie, sondern man fördert Misstrauen, Missgunst und damit eine Spaltung in der Gesellschaft. Bei allem sachlichen Diskurs und Kritik ist auch vollkommen in Ordnung. Gar keine Frage, sollte man das bei seinen Äußerungen auch immer beachten. Und das ist ein Umstand, der mir tief Sorge bereitet, wie das allgemein in unserem Land vonstatten geht. Ansonsten bleibt festzuhalten, wir haben einen guten Haushalt. Sie können dem ruhig zustimmen. Sie tun was Gutes für diese Stadt. Dankeschön.
Herr Beig.
Nur drei.
Natürlich Mist, Herr Stadtvorsteher, meine Damen und Herren, dass ich nur 3 Minuten habe, aber ich werde es ganz kurz machen, weil ich will mir nicht den Vorwurf aussetzen, dass wir uns nicht mit den Anträgen der Oppositionsparteien beschäftigen. Deswegen kriegen Sie auch eine Antwort, obwohl Herr Mijatovic schon im Fivi-Crew darauf geantwortet hat. Deswegen beschränke ich mich auf ein paar wesentliche Punkte. Ich schließe mich Herrn Kalb an, der im Prinzip zur Kreditbewirtschaftung und zum Einnahmenverbesserung schon was gesagt hat. Da gibt es eigentlich nicht vieles zu ergänzen. Vielleicht nochmal als strategische Überlegung mit den Gewerbesteuern. Man kann natürlich in die Notsituation kommen, wo man denkt, meine Güte, wir haben so wenig Einnahmen, möglicherweise müssen wir die Gewerbesteuerhebesätze erhöhen. Nur wenn man in so einer Notsituation ist, könnte es wirtschaftspolitisch auch ganz gefährlich sein, sie zu erhöhen, weil dann geht es der Wirtschaft insgesamt nicht gut, weil dadurch ja weniger Einflüsse kommen. Also von daher ist es ein ganz fragiles Moment, mit den Gewerbesteuern so umzugehen, wie sie das seit Jahren machen. Das vielleicht nochmal dazu. Ich will aber eher zu den strategischen Sachen was sagen, wo Sie uns Vorschläge machen, wie man zur Ausgabenreduzierung kommt. Also wenn ich an die Tüger denke, auch da hat Herr Kalb ja schon ein paar Sätze gesagt, wir haben doch damals die Tüger reingenommen, hauptsächlich nicht, weil wir einen Partner brauchen, um uns zu finanzieren, sondern weil das Unternehmen sagte, wir haben einen erfahrenen Partner, der uns strategisch berät. Und jetzt kann man natürlich nach vielen Jahren sagen, ist die Beratung, brauchen wir die nicht mehr oder ist der Berater, taugt der nichts mehr oder wie auch immer. Diese Information kriegen wir nicht aus dem Unternehmen. Wenn diese Information gäbe, dann könnte man da durchaus mal weiter diskutieren. Aber solange es ein Partner ist, mit dem man gut strategisch handelt, bleibt man bei ihm und gibt nicht ein Riesengeld dafür aus, was wir momentan gar nicht haben, um uns da wieder einzukaufen. Zur Überschneidung und Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement und Pro-Nordhessen. Das ist eine spannende Frage. Und durch das leider frühzeitige Versterben von Holger Schach ist natürlich die Frage nochmal jetzt neu aufgeploppt, kann man sagen, dass man gucken muss, wie stellt sich die Region Kassel oder die Region Nordhessen neu auf. Und wie Sie wissen oder wer sich da auskennt, weiß, dass es durchaus sehr Positionspapiere gibt, sowohl von Professor Postlepp wie auch von Holger Schach noch, die sagen, möglicherweise muss man da umstrukturieren. Diese Diskussion gehen wir offen an, die wird auch diskutiert und von daher sind wir da sehr offen. Vielleicht noch zwei kleine Sätze zum Science Park und zum FIT. Leute, wir wären doch bescheuert, Entschuldigung meinen Ausdruck, wir wären doch bescheuert, wenn wir uns diese Partner nicht halten würden. Das ist aktive Wirtschaftspolitik, die wir machen. Sie müssen sich mal mit dem Manager der FIT unterhalten, die sagen, wir brauchen euch als Stadt, wir brauchen Räume, wir haben Firmen, die ausgründen wollen. Warum sollten wir diese strategische Wirtschaftspolitik nicht nutzen? Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Dankeschön.
Herr Pinkowski.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Heute stimmen wir über einen Haushalt ab, welcher aus den Reihen der Koalition in den letzten Wochen auch als Klimahaushalt bezeichnet wurde. Diesen Namen hat der Haushalt meiner Meinung nach nicht verdient. Auffällig ist, dass wir unter Klimaschutz vor allem den Ausbau des Radverkehrs verstehen und sich dann direkt zu einem Vergleich mit Kopenhagen aufschwingen, welcher sich aus egal welchem Blickwinkel verbietet. Selbstverständlich ist es positiv zu sehen, dass sie mehr Geld für den Radverkehr im kommenden Jahr ausgegeben und in die Hand genommen werden. Doch eine Stadt, die nach dem nationalen Radverkehrsplan des Bundesverkehrsministeriums als Einsteigerstadt bezeichnet wird, muss erst massiv investieren, bevor sie sich mit Spitzenreitern überhaupt vergleichen möchte. Denn diese geben seit Jahrzehnten weitaus mehr Geld für den Radverkehr aus. Aber noch viel wichtiger, sollte man sich auch auf die konzeptionelle Art und Weise konzentrieren, die in Kopenhagen angewandt wird und der wir uns hier die auch zu eigen machen sollten. Wollen Sie weiterhin Geld dafür ausgeben, um Ihr bisheriges Stückwerk fortzusetzen? Wollen Sie weitere Straßen nach dem Vorbild der Friedrich-Ebert-Straße umbauen? Radfahrer können es sich dort aussuchen, ob sie von parkenden Autos auf dem Radstreifen oder von sich öffnenden Türen ausgebremst und gefährdet werden. Aufgemalte Streifen bieten keine Sicherheit. Radwege, die durch Haltestellen geführt werden, das gegeneinander Ausspielen von Rad- und Fußverkehr in der restlichen Stadt, zeigen ihre politische Orientierungslosigkeit. Oder wollen Sie sich endlich an die Privilegien des motorisierten Individualverkehrs wagen und vor allem eine baulich getrennte Infrastruktur anstreben für den Radverkehr? Doch allein die Stärkung des Radverkehrs, nein, nicht einmal eine komplette Verkehrswende, legitimiert Ihren Klimahaushalt. Wo finden sich in diesem Haushalt überhaupt die Ziele des Pariser Klimaabkommens und die geplante CO2-Neutralität 2030 wieder? Wo bleiben die Klimaanpassungsmaßnahmen? Gerade wirtschaftlich schwache Menschen können sich eben keine privaten Anpassungsmaßnahmen leisten. Und Kassel wird sich im Jahr 2050 in der Klimazone Madrids wiederfinden und Hitzewellen werden eher die Regel als die Ausnahme sein. Diese Entwicklung trifft auf eine Stadt, die schon jetzt zu großen Teilen überhitzt und in einem versiegelten Kessel liegt, dessen Frischluftschneisen weitgehend zugebaut sind. Und Sie? Sie ringen sich, wenn überhaupt, zu kosmetischen Maßnahmen und Leuchtturmprojekten durch. Sie liefern nur Stückwerk ab, Ihnen fehlt der Blick fürs Ganze, Ihnen fehlt ein Konzept für Kassel. Ihr Klimahaushalt 2020 wird den Herausforderungen des Klimawandels nicht mal im Ansatz gerecht.
Herr Kretschmann.
Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Ich mach's kurz. Ich will hier nur noch mal auf zwei Anmerkungen des Oberbürgermeisters antworten, die ich so nicht stehen lassen kann. Also erstens, ich hatte in meiner Haushaltsrede mich ganz regulär auf die regulären Haushaltsmittel für den Radverkehr bezogen. Und die sind ohne KFA-Mittel und ohne Fördergelder bei 1,75 Millionen Euro. Das ist Fakt und das war der Kompromiss, der ausgehandelt wurde und den wir beschlossen haben und nichts anderes. Und daran letztendlich muss man den Magistrat auch messen und eben nicht an guten Gelegenheiten, so erfreulich die auch sind. Und ich habe mir ja durchaus Mühe gegeben, die erfreulichen Seiten auch zu schildern. Aber es ist natürlich meine Aufgabe als Angehöriger einer Fraktion, die nicht den Magistrat stellt, auch die kritischen Seiten hervorzuheben. Und vor dem Hintergrund fand ich das jetzt gerade nicht angemessen, wie der Oberbürgermeister in gönnerhaftem Ton uns hier quasi denunziert als Leute, die alles schlecht reden und die nicht in der Lage sind, konstruktive Kritik zu üben. Konstruktive Kritik ist tatsächlich etwas, was dem Oberbürgermeister ja besonders eigen ist. Und insofern muss ich einfach sagen, wir nehmen hier unsere Aufgabe wahr, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn dann behauptet wird, das würde der Demokratie schaden, das war ja eben die Aussage, dann kann ich nur sagen, das Wesen der Demokratie ist der Streit um die Sache. Und das beruht auf Kontroverse und nicht darauf, Widersprüche zuzuschütten. Und insofern kann ich mir einen solchen Vorwurf, wir würden hier der Demokratie schaden, indem wir auf die Weise agieren, in der wir eben agieren, nämlich unsere Aufgabe als Opposition wahrzunehmen, das kann ich so nicht stehen lassen, das finde ich tatsächlich ziemlich unangemessen.
Herr Nölke.
Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, der Oberbürgermeister hat ja gerade gesagt, man muss sich auch für Erfolge mal feiern können. Damit bin ich beim Beginn meiner Rede, denn kürzlich kam ja die Einladung für den Neujahrsempfang der Stadt Kassel im nächsten Monat. Und ich bin sicher, dort wird sich der Oberbürgermeister und Kämmerer wieder dafür feiern, dass die Gewerbesteuereinnahmen doch mal wieder, oh Wunder, im Jahr 2019 höher waren als ursprünglich veranschlagt. Dabei ist das überhaupt nicht verwunderlich, denn Jahr für Jahr werden die Einnahmen zu niedrig angesetzt. Das hat dann auch nichts mehr mit einem vorsichtig kalkulierenden Kaufmann zu tun, wie oft betont wird, sondern dies ist einfach unredlich. Gleiches gilt für die immer weiter steigende Zahl der Personalstellen, wovon nicht wenige unbesetzt sind. Die Einnahmen werden also künstlich niedrig gerechnet und die Ausgaben künstlich hoch. Dadurch entstehen Schattenhaushalte, wodurch sich die Verwaltung zusätzliche Manövriermasse verschafft. Und gleichzeitig kann damit natürlich auch Begehrlichkeiten der Regierungsfraktionen vorgebeugt werden, die selbst schuld sind, wenn sie sich dieses Vorgehen über Jahre gefallen lassen. Des Weiteren hatte man jetzt den großen Wurf erwartet mit dem ersten Produkthaushalt. Dabei bleibt größtenteils alles beim Alten. Produktbereiche sind viel zu vage, es gibt kaum definierte Ziele, somit ist auch kein Qualitätsmanagement möglich. Die Verwaltung betrachtet den Bürger immer noch nicht als Kunden. Und mit einem Überschuss geplanten Haushalt werden die Bürger unserer Stadt schlicht abkassiert. Denn wenn nämlich noch Geld übrig ist, dann könnte man ja vielleicht auch mal darüber nachdenken, die ein oder andere Gebühr zu senken. So bekommen die Bürger schlicht und einfach zu wenig für ihr Geld. Aber gut, ich weiß ja und ich merke es ja schon, alle Kritik stößt ja bei den Herrschenden hier in der Stadt und ich sage bewusst Herrschende ohnehin auf taube Ohren und mein Fraktionskollege Berghaut hat dazu ja bereits auch einiges gesagt. Und eigentlich will ich in meiner Rede nur einen Punkt ansprechen, der mir wirklich besonders am Herzen liegt. Das ist der Antrag meiner Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten für mehr Geld für den Schüleraustausch mit unserer Partnerstadt Ramat Gan in Israel. 2020 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Kassel und Ramat Gan seit 30 Jahren. Bisher gibt es privat organisierte Schüleraustausche zwischen beiden Städten. Als Mitglied im Vorstand der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Kassel weiß ich, dass die Nachfrage von Schulen wesentlich höher ist, als bisher durch die zur Verfügung stehenden Mittel geleistet werden kann. Gerade in diesem Jubiläumsjahr sollte es ermöglicht werden, dass möglichst viele Schüler in den Genuss eines Schüleraustauschs mit Ramadan kommen können, meine Damen und Herren. Insbesondere bei Jugendlichen können mit dieser Art der Völkerverständigung wichtige Grundpfeiler geschaffen werden, um neu aufkeimendem Antisemitismus in unserem Land entschieden entgegenzutreten. Dafür, dass Rot-Grün diesen Antrag über bescheidene 50.000 Euro bereits im Finanzausschuss abgelehnt hat und vermutlich heute auch ablehnen wird, sollten Sie sich in Anbetracht eines Haushaltes von rund 800 Millionen Euro und einem weiteren Geldregen aus Wiesbaden von über 40 Millionen Euro wirklich in Grund und Boden schämen. Diese Machtbesessenheit und Arroganz der Macht, alle Änderungsanträge niederzustimmen, ist schlicht und einfach nur erbärmlich. Man kann es nicht anders sagen. Und jeder, der heute gegen diesen Antrag stimmt, sollte künftig besser vielleicht dreimal überlegen, ob er den Mund aufmacht, wenn vom Kampf gegen Rechts- und Antisemitismus die Rede ist, meine Damen und Herren.
Weitere Wortmeldungen? Herr Hartmann, bitte.
Eigentlich wollte ich nichts mehr sagen, lieber Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber an der Stelle muss man, glaube ich, doch mal eins festhalten. Die letzten beiden Wortbeiträge zeigen sehr genau, dass das, was der Oberbürgermeister hier angesprochen hat, eigentlich sehr gut zutrifft. Lieber Lutz, du hast es selber als Stilfrage angesprochen. Und ich mache mir auch große Sorgen, wenn ich die letzten beiden Redebeiträge und die politische Kultur in dieser Stadtverordnetenversammlung mir anschaue. Denn das Bild des Herrschenden und des zu Beherrschenden oder des Beherrschten trifft meiner Meinung nach auf den demokratischen Diskurs nicht zu. Hier sind wir alle bemüht, die besten Lösungen zu finden. Und deswegen ist das Bild, was Sie hier bemühen, dieser Debatte meiner Meinung nach nicht würdig und ist auch kein glänzender Abschluss dieser Haushaltsdebatte, wo wir meiner Meinung nach sehr intensiv, auch fachlich, nicht hier in der Stadtverordnetenversammlung immer, aber im Ausschuss darum gerungen haben, eine Mehrheit für eine politische Gestaltungsidee in dieser Stadt zu bekommen. Und deswegen nochmal der eindringliche Appell, diesem Haushalt dann auch mitzutragen. Dankeschön.
Jetzt habe ich wirklich keine Wortmeldung mehr. Und wir kämen jetzt zu den Abstimmungen. Ich rufe zunächst auf die Anträge der Ortsbeiräte. Das sind zwei Abstimmungen, die wir machen müssen, und zwar einmal über die Beschlussempfehlung des Magistrats zu dem Ortsbeiräteanlage Nummer 6. Wer der Anlage Nummer 6 zustimmen möchte, der Beschlussempfehlung des Magistrats zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Danke. War das eine Zustimmung bei der CDU? Zustimmung. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Wie hat die AfD abgestimmt? Ich habe kein Handzeichen zugestimmt. Dann ist die Beschlussempfehlung des Magistrats zur Ortsbeiräteanlage Nummer 6 zugestimmt bei Zustimmung der SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne, CDU-Fraktion, AfD-Fraktion, Stadtverordneten Ernst, bei Neinstimmen der Kasseler Linken, FDP, Freie Wähler und Piraten und der Stadtverordneten Dr. Hoppe. Ich lasse jetzt abstimmen über die Beschlussempfehlung des Magistrats zu der Ortsbeiräteanlage Nummer 33. Wer dieser Anlage zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen? Zustimmung SPD, Bündnis 90 Grüne, CDU, Stadtverordneten. Dann ist der Anlage Nummer 33 bei Zustimmung der SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne, CDU-Fraktion, Stadtverordneten Ernst, bei Neinstimmen der Kasseler Linken, FDP, Freie Wähler, Piraten, der AfD-Fraktion und Stadtverordneten Hoppe zugestimmt. Ich rufe jetzt auf die einzelnen Änderungsanträge, die von, und zwar FDP, Freie Wähler, Piraten Nummer 86. Nummer 86. Wer dieser Nummer 86 zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Selbst AfD zugestimmt? Ja. Wie hat die AfD abgestimmt?
Sechs. Eine Enthaltung. Sechs, ja. Sechs, ja.
Nein Stimmen, bitte. Du? Wer enthält sich?
Eine Enthaltung.
Dann ist dem der Ziffer 86 der Fraktionsanträge zugestimmt, abgelehnt. Bei Zustimmung der Kasseler Linken, FDP, Freie Wähler und Piraten, der CDU-Fraktion, Zustimmung der AfD-Fraktion mit 6 Personen, des Stadtverordneten Dr. Hoppe, bei Gegenstimmen der SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne, Stadtverordneten Ernst und bei einer Enthaltung der AfD-Fraktion. Ich rufe jetzt auf den Fraktionsantrag Nummer 87. Wer der Nummer 87 zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen? Nee, hattet alle nein. Dann ist der dem Fraktionsantrag Ziffer 87 zugestimmt worden von Kasseler Linke, der FDP, Freie Wähler, Piraten, CDU-Fraktion, 6 Personen der AfD, Stadtverordneten Dr. Hoppe, bei Neinstimmen der SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne und Stadtverordneten Ernst, bei einer Enthaltung der AfD-Fraktion somit abgelehnt. Ich rufe auf den Antrag, Fraktionsantrag Nummer 88, FDP, Freie Wähler, Piraten. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen? Dann ist die Ziffer 86, der Fraktionsantrag Ziffer 86 bei Zustimmung, 88, Entschuldigung, 88 bei Zustimmung der Kasseler Linken, FDP, Freie Wähler, Piraten, der CDU-Fraktion, der AfD-Fraktion, bei Neinstimmen der SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, Stadtverordneten Ernst, Stadtverordneten Dr. Hoppe, abgelehnt. Ich rufe auf den Antrag Nummer 89. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen? Dann ist die Ziffer 89 abgelehnt, und zwar bei Zustimmung der Kasseler Linken, FDP, Freie Wähler, Piraten, der CDU-Fraktion, der AfD-Fraktion, bei Neinstimmen der SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne, Stadtverordneten Ernst, Stadtverordneten Dr. Hoppe. Ich rufe auf den Antrag Nummer 90, FDP, Freie Wähler, Piraten. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Ziffer 90 ist abgelehnt bei Zustimmung der Kasseler Linken, FDP, Freie Wähler, Piraten, der CDU-Fraktion, der AfD-Fraktion, SPD-Fraktion mit Nein Bündnis 90 Grüne mit Nein, Stadtverordneter Ernst mit Nein und Stadtverordneter Dr. Hoppe mit Nein. Ich rufe auf den Antrag Nummer 91, ebenfalls FDP, Freie Wähler, Piraten. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen? Bei gleichem Abstimmungsergebnis wie beim letzten Antrag. Zustimmung der Kasseler Linken, FDP, Freie Wähler, Piraten, CDU-Fraktion, AfD-Fraktion, Nein-Stimmen der SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne, Stadtverordneter Ernst, Stadtverordneter Dr. Hoppe, abgelehnt. Ich rufe auf den Änderungsantrag Nummer 92, FDP, Freie Wähler, Piraten. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen habe ich abgefragt. Dann ist der Änderungsantrag Nummer 92, FDP, Freie Wähler, Piraten, bei Zustimmung der Kasseler Linken, FDP, Freie Wähler, Piraten, CDU-Fraktion, AfD-Fraktion, Stadtverordneter Dr. Hoppe, Nein-Stimmen der SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, der Stadtverordneten Ernst, abgelehnt. Ich lasse jetzt zunächst abstimmen über den Änderungsantrag bzw. den Antrag der Kasseler Linken. Und da gab es ja einen Antrag von Herrn Werl, ein anderes Abstimmungsverfahren zu machen. Und zwar lasse ich zunächst abstimmen über die Ziffer 2 des Antrags der Kasseler Linken, kommunale Handlungsfähigkeit verbessern, Investitionsprogramm für Kassel. Die Ziffer 2 stimmen wir zunächst ab. Wer der Ziffer 2 zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Danke. Dann ist die Ziffer 2 bei Zustimmung der Kasseler Linken, einer Person der AfD-Fraktion, Stadtverordneter Dr. Hoppe, bei Gegenstimmen der FDP, Freie Wähler, Piraten, der SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne, der CDU-Fraktion, 6 Personen der AfD-Fraktion und der Stadtverordneten Ernst abgelehnt. Ich rufe jetzt auf die ebenfalls getrennt zur Abstimmung gestellte Ziffer 4 des Antrags der Kasseler Linken. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Ziffer 4 bei Zustimmung der Kasseler Linken, des Stadtverordneten Dr. Hoppe, bei Nein-Stimmen der FDP, Freien Wähler, Piraten, SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne, CDU-Fraktion, 6 Personen der AfD, Stadtverordneten Ernst und bei Enthaltung einer Person der AfD-Fraktion ebenfalls abgelehnt. Ich rufe jetzt auf den gesamten Rest des Antrags der Kasseler Linken. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der gesamte Rest des Antrags und damit auch der gesamte Antrag abgelehnt bei Zustimmung der Kasseler Linken und des Stadtverordneten Dr. Hoppe, bei Ablehnung der FDP, Freien Wähler, Piraten, SPD, Bündnis 90 Grüne, CDU-Fraktion, AfD-Fraktion, der Stadtverordneten Ernst. Wir kämen jetzt zur Schlussabstimmung über den Haushalt 2020. Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: A. Die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2020. vom 23. September 2019 einschließlich der Veränderungslisten 1 und 2. B. Die Investitionsplanung, Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Kassel für die Jahre 2020 bis 2023 einschließlich der Veränderungslisten 1 und 2. Zweitens. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2020 bis 2023 nach dem Stand vom 23. September 2019 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten. Drittens. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen. Viertens. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu berichtigen. Fünftens. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet. Wer dem zustimmen kann, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Danke. Enthaltungen? Dann ist dem Haushalt der Schlussabstimmung zugestimmt. Bei Zustimmung der SPD-Fraktion Bündnis 90 Grüne, des Stadtverordneten Ernst, bei Ablehnung der Kasseler Linken, FDP, Freie Wähler, Piraten, CDU-Fraktion, AfD-Fraktion, Stadtverordneten Dr. Hoppe, ist der Haushalt insgesamt angenommen. Wir haben einen Haushalt.